Da sind wir. Habt ihr gesehen? Wir haben jetzt ein Intro.
Das ist unfassbar. Nee,
wir haben es nicht gesehen, aber die anderen
haben es gesehen. Ja, alle anderen haben es gesehen. Ja, hui, es hat einen Jingle.
Ein Jingle?
Ja. Das Video, was ich vorhin gepostet hatte.
Du hast uns gar nicht gefragt.
Ich habe euch den schon vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr.
Ich wollte gerade sagen, den Jingle hat es schon länger, den haben wir nur noch nicht benutzt.
Ja. Was haben wir dazu gesagt?
Ihr fandet den ersten scheiße und dann habe ich ihn neu gemacht und den fandet ihr gut.
Ah, okay.
Auch wenn du da nicht alle meine Wünsche umgesetzt hast, aber er war dann.
Ja, ich habe halt die.
Die Fanfaren waren nicht dabei.
Und die Wagnerischen Chöre, die meinen Namen singen, die fehlten. Aber gut, man kann ja nicht alles haben.
Ja, aber fast. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Alle Bekloppt. Der Sendung, in der unsere Dippopsischs, Psychs, das kann man nicht, das geht nicht, unsere Dippopsischs, die Fragen aus dem Chat zu beantworten, ey. Und heute nicht lustig, reiß ich zusammen gerade. So, das ist das letzte Alle Bekloppt, das auf der virtuellen Couch stattfindet.
Richtig.
Genau, denn demnächst wird es dann so sein, dass Alexander die Option hat, vermittels eines Fahrrades oder des Elektroautos, das wir uns dann gemeinsam anschaffen wollen.
Oder eines Hubschraubers, der eine absurd kurze Strecke fliegt. Ich möchte diese Option bitte einmal erwähnen. Ja,
einfach zu uns rüberkommt und sich live auf diese Couch setzt.
Zu Fuß ist keine Option, ne? Also so.
Ja, um was geht's hier? Ums Ankommen oder ums Abnehmen? Also entschuldige mal. Wir wollen doch, dass er schnell da ist.
Also.
Und entspannt wieder zurückkommt. Hm. Das muss natürlich mit dem Auto, muss es nicht. Aber ein Skateboard wäre zum Beispiel möglich oder ein Hoverboard.
Hoverboard, sehr schön.
Ja, ja.
So ein Longboard.
Ein Katapult, schreibt jemand. Ein Catcar
ist super.
Catcar wäre nicht schlecht. Also diese Sendung.
Je nachdem, wo wir das Dosentelefon spannen, könnte ich mich auch unter den Draht hängen und.
Das ist eine sehr gute Idee.
Wie so eine Rückenlage durch den Ort irgendwo.
Hier kommen sehr viele Vorschläge.
Und das nehmen wir dann als Intro.
Wasserrutsche.
Hm.
Aber wie kommst du die wieder hoch?
Das ist genau das Problem. Ja. Mit dem Katapult, da schließt sich ein Kreis. Mhm. Genau. Wir sind heute das ernste Format.
Mal richtig. Dieses Format funktioniert so. Ihr markiert mich, also @TommyGrabweis, und schreibt Fragen hier hinein und die beiden da oben über mir, die werden die beantworten. Sophia, dein Blitzlicht bitte.
Ich hatte heute einen guten Tag, heute läuft alles so super, ich mache mal ein bisschen Steuerkram, und danach war ich unfassbar genervt. Bin auch nicht fertig geworden, bin nicht besonders weit gekommen und musste dann erstmal mich wieder beruhigen. Das ist einfach so furchtbar, alles mit Zahlen und Belegen und so, finde ich ganz schrecklich.
Und das ist für mich problematisch, weil ich nicht unschuldig bin daran.
An dem Chaos, ja. Nein, aber jetzt geht's schon wieder und ich freue mich total. Habe das Gefühl, wir haben seit 100 Jahren keine Alle-Bekloppt-Sendung mehr gehabt. Und bin einfach froh, dass wir das jetzt hier machen.
Nicht schlecht. Herr Waschkau.
Ich bin, ich war heute sehr müde und erschöpft. Bin es jetzt nicht mehr so schlimm wie vor anderthalb Stunden, weil ich tatsächlich vorhin eingepennt bin vor der Sendung. Bin im Moment sehr voll mit sehr vielen Emotionen und zeitgleich mit sehr vielen Gedanken, weil wenn man so seinen Lebensmittelpunkt so komplett verlegt, dann hat das sehr viele Implikationen. Von nervigen Dingen, über die ich mich freue, die Tommy unfassbar langweilen. Die Tatsache, dass wir es hier in dieser Großstadt noch geschafft haben, dass der Sperrmüll kommt. Was hier in Hamburg für alle Hamburger gar nicht so einfach ist. dann eben zu 1000 Kleinigkeiten. Jetzt will der Telefonanbieter doch schon viel früher. Gucken Sie mal, wie schnell wir sind. Wir schicken Ihnen das schon. Wo ich denke, prima, da weiß noch gar keiner, dass ich da bin, wo du das jetzt hinschicken willst. Was man so organisieren muss. Also das macht den Kopf sehr voll. Aber insgesamt ist das natürlich alles sehr positiv. Aber das ist so eine Gleichung mit sehr vielen Unbekannten, die man gerade so löst, auf ganz vielen Ebenen. Und gleichwohl, dass alles etwas schwierig klingt, ist es sehr, sehr schön, weil es so viele Menschen gibt, die das A positiv bewerten, die das sozusagen mitfiebern. Das ist, finde ich, ganz großartig. Ständig gibt es Angebote, also ich könnte, glaube ich, eine Mannschaft von jetzt gut 100 Personen akquirieren, die bei Bedarf mit Akkuschraubern, Geräten, Wanderkarten.
Das würde ich wahnsinnig gerne sehen, wenn diese 100 Menschen
und du mit so einem Trillerpfeife.
Und Verpflegung und anderen Dingen, also einfach so ein unglaubliches Maß an Hilfsbereitschaft. Okay. Das ist natürlich auch sehr, sehr positiv. Das nehmen wir auch alles sehr wahr, Alexa und ich freuen uns darüber. Aber im Grunde genommen, jetzt höre ich das dann noch auf, sind wir relativ guter Dinge und fühlen uns noch ganz gut organisiert. Das wird nächste Woche, wenn es wirklich losgeht, sich dramatisch ändern. Aber im Moment sind wir halt einfach erschöpft, haben viel zu tun, aber es ist alles sehr positiv.
Python Bendinger schreibt einen Tipp an dich, Sophia. Steuer hebt man sich für schlechte Tage auf.
Das mache ich demnächst auch so.
Das haben wir auch gerade noch gemacht. Das stimmt.
Lesensfreude schreibt, morgen ist die Beerdigung von meinem Opa, was sicher krass wird. Heute und gestern war total toll. Das ist aber schön, dass du das so schreibst. Anja Pumpkina, ich habe viel geputzt und die Dusche mit der Zahnbürste geschrubbt. Strafarbeit, oder? Okay. Aber ja, danach war ich fertig mit der Welt. Das kann ich mir vorstellen.
Und die Zahnbürste ist aber die...
Die von ihrem Mann.
Putzzahnbürste.
Däumus 82, mein Blitzlicht. Arbeit, doof. Einkaufen, doof. Mit Mutti telefoniert, nicht doof. Nun Stream, nicht doof.
Ich meine 50-50.
Ja.
Ich spule mal ein Stück.
Tommy, dein Blitzlicht?
Ich habe sehr, 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 sehr wenig geschlafen, weil ich in meinem Hirn beschäftigt war mit theoretischer Problemlösung und Locations und Co. für einen Dreh, den wir vielleicht jetzt demnächst dann sehr hektisch da noch realisiert bekommen müssen. Und hab dann heute diverse Dinge gemacht, ihr kennt das wahrscheinlich, die man nicht so auf dem Zettel hatte, die aber dringend waren, was dazu geführt hat, dass ich letztendlich eigentlich von den Sachen, die ich heute hätte machen müssen, tatsächlich gar nichts gemacht habe. Aber ich weiß schon, ich habe so viel Abstraktionsvermögen, um zu verstehen, ich habe sehr viel gemacht. Und das waren auch alles wichtige Dinge. Das war jetzt nicht so, dass ich sage, ach scheiße, ich habe heute nichts geschafft. Ich habe eine Menge geschafft, nur überhaupt nicht das, wo ich eigentlich dachte, dass das heute anstehen würde. Und das ist so ein bisschen frustrierend. Aber auf der anderen Seite ist dieser Stream immer etwas, wo man auf eine positive Art und Weise so den Kopf frei bekommt, weil man einfach an andere Sachen denkt, bevorzugt an andere Menschen und wie es denen geht. Und dann lerne ich noch was, wenn ich euch zuhöre und bin dann heute Abend damit beschäftigt, das alles wieder zu vergessen, damit ich es beim nächsten Mal wieder neu fragen kann. Also insofern war es kein per se schlechter Tag. Er lief nur anders, als ich dachte. Hobbit der Große, Blitzlicht. Nachdem schon mein Vater letzten Monat an Corona verstorben ist, ist nun meine Freundin positiv. Ich kann die blöde Pandemie nicht mehr haben.
Oh Mann.
Cat Blues ist erschöpft durch Medikamentenumstellung, aber glücklich und erleichtert, weil ich endlich eine offizielle Diagnose ADS habe. Das erklärt unheimlich viel. Das kann ich mir vorstellen, dass das hilfreich ist, wenn man endlich weiß, was los ist. Kaspar David Niedlich, ich habe heute an einem SKID-Interview teilgenommen. SKID, was ist das? SKID-Interview?
Verdammt.
Und mir geht's seitdem beschissen, sagt er.
Oh.
Ja, das ist aus der...
Das tut mir leid. Was ist das? Ich habe sowas schon mal gehört, aber ja. Bei mir, nee.
Kommt aus der, schreibt sich mit SCID, ne?
Also hier schreibt sich SKID, aber ich glaube, wer meint dann schon das?
Okay, das ist dann was anderes.
Also. Vielleicht kannst du es ja nochmal reinschreiben, vielleicht. Starfisch-Tagen. Ich habe mir vor ein paar Minuten den Wasserbecher umgeworfen. Das Wasser ist vor dem Sofa, unter dem Sofa und in meinen Hausschuhen. Yay! Naja, das ist ja kein Blitz.
Immerhin nur Wasser, besser als Milchkaffee oder so.
Ich habe gerade nochmal nachgeschlagen, dass ich keinen Unsinn erzähle. Es war tatsächlich das strukturierte klinische diagnostische Interview.
Das hätte ich ja wissen sollen können.
Das heißt, im Grunde genommen ist das ein recht langes und tatsächlich auch ziemlich anstrengendes Interview, wo du sehr breit auf potenzielle psychische Erkrankungen diagnostiziert wirst.
Das ist bestimmt anstrengend.
Und das ist A, sehr anstrengend, weil es durchaus selbst bei einem guten Interviewer eine gewisse Zeit einnimmt und je nachdem, was gerade so bei dir los ist, auch den einen oder anderen Stein eventuell lostritt. Also insofern wünsche ich da gute Verarbeitung im Nachgang.
Hier kommt Soll ich jetzt diese Frage als erstes stellen, die Inkognito-Frage?
Ja, sonst vergessen wir die.
Okay, da kommt sie. Ich habe eine anonyme Frage weiter. Was macht man, wenn die Ehefrau esoterisch schwurbelt, den Booster als Todesschuss bezeichnet und man nicht mehr über diese Themen mit ihr reden kann? Also was macht man außer Trennung? Die Frau schwurbelt esoterisch, also die Gattin bezeichnet den Booster als Todesschuss und man kann nicht mehr mit ihr über die Themen reden. Das Buch vom Holm lesen.
Ja, das ist echt, also wir hatten sowas Ähnliches ja schon mal. Da hatte ich so den Tipp, aber da war es nicht so dramatisch. Und da hatte ich den Tipp gegeben, ob es möglich ist, diese Schwurbelei von der Frau vielleicht als skurriles Hobby zu sehen oder so. Aber das klingt für mich jetzt nicht danach, als ginge das, sondern das klingt ja, also dieses Wort Todesschuss, war das Todesschuss?
Ja, ne? Todesschuss.
Ja, das ist, glaube ich, so stellvertretend für eine sehr extreme Haltung. Und ich finde das, also für mich ist das schwer vorstellbar, mit so jemandem verheiratet zu sein, weil das ja auf so viele Lebensbereiche sich überträgt. Aber du hast ja gefragt, was kann ich tun außer Trennung? Also du hast ja vermutlich schon diverse Male versucht, mit ihr zu reden oder ihr irgendwelche Videos zu zeigen oder. Davon gehe ich jetzt mal aus. Das heißt, ich überlege jetzt gerade, was kann ich jemandem raten, der ja schon so ziemlich alles probiert hat? Und wenn für dich ganz klar ist, eine Trennung kommt nicht in Frage, glaube ich, dann würde ich an deiner Stelle wirklich den Blick auf die positiven Sachen wenden und versuchen, das andere, soweit es irgendwie geht, auszublenden. Das ist natürlich nach der Pandemie bestimmt auch einfacher als jetzt. Aber ja, also gibt es Gemeinsamkeiten, gibt es irgendwelche gemeinsamen Hobbys, gibt es Dinge, die, keine Ahnung, gibt es Dinge, für die ihr euch gemeinsam interessiert, dass man den Fokus darauf legen kann. Aber ich merke gerade, während ich rede, dass ich nicht dahinter stehe, ehrlich gesagt. Hast du eine Idee, Alexander? Also ich bin gerade ein bisschen ratlos.
Ja, ich würde wahrscheinlich ähnlich herumrotieren, wie du es gerade schon getan hast. Und das sind alles so Gedankengänge, die ich unausgesprochen, während du sie hattest, auch hatte.
Ich höre zu, ich brauche nur einen Zahnstocher.
Ja, also die Überlegung ist natürlich, also was ich mich jetzt noch interessieren würde, das werden wir jetzt nicht erfahren, insbesondere weil Tommy jetzt auch nicht in den Chat guckt, ist also, ob du schon geboostert wärst, weil das wäre natürlich der harte Gegenbeweis, dass natürlich dieser Todesschuss Unsinn ist, was er ja auch ist. Aber ich stimme Sophia zu, auch vor dem Hintergrund, dass die Pandemie jetzt ja nicht in 4 Wochen vorbei ist und dann ist es alles vorbei, sondern wir werden ja mit diesem Thema noch die nächsten Wochen und Monate zu tun haben. Das ist ja absehbar, dass das so der Fall ist. Und im Zweifelsfall ist es ein wenig das, was Sophia gesagt hat. Also natürlich muss man jetzt eine Betrachtung anstellen. Also wie oft in der Woche, wie oft am Tag unter Umständen liegt ihr gegeneinander, ja, was diese Thematiken angeht? Oder könnt ihr das die ganze Woche ausblenden und es ist okay und es kommt dann einmal am Sonntag hoch? Das wäre ja noch, dass man sagt, gut, wie kann man das dann umschiffen, das Thema? Aber so wie du es schreibst, klingt es nicht so. Und es gibt aus meiner Warte, also entweder das Buch vom Holm, also auch lesen, nochmal gucken, gibt es irgendwelche Angriffspunkte. Aber so wie du es beschreibst, in dieser Verkürztheit, würde mir jetzt auch wenig einfallen, denn im Grunde müsste ja dann deine Partnerin ihre Weltanschauung komplett ändern. Und das kann nur von ihr auch kommen. Also das ist ganz, ganz schwer.
Und es ist ja auch kein Aufeinanderzugehen, weil wir reden ja nicht davon, dass beide ein bisschen Recht haben in so einem ganz, ganz speziellen Fall.
Das ist
auch das Boostern so, ja. Ist kein Todesschuss. Das ist völlig ohne jeden Fakt. Und das macht es natürlich schwierig. Es ist nicht so, dass man sagt, weißt du was, gibst du ein bisschen nach und ich ein bisschen.
Ja.
Ja.
Und ich,
also das, ja, Entschuldige.
Ich habe jetzt gerade, das ist, weil ich jetzt so aus dem Weihnachtsurlaub kommend, habe ich, es kommt ein bisschen ab vom Thema, aber ich will es trotzdem einmal erzählen. Ich hatte jetzt Ende letzter Woche nochmal mit dänischen Kollegen eine Videokonferenz und das Erste, was da dann sozusagen nach dem frohen neuen Jahr, wie geht's denn so, weil man sich schon seit Jahren kennt, kam war, ja, bei uns hatten jetzt alle Covid-19. Wir haben mit 12 Leuten alle entweder geboostert oder zumindest doppelt geimpft beieinander gesessen und am Ende waren 9 Personen positiv und dann die verschiedenen Abstufungen auch davon, wie es den Leuten so geht. Einige haben es gut weggesteckt, andere haben immer noch damit zu kämpfen, 14 Tage später nach der Erkrankung. Also das ist ja jetzt nicht so, als ob man einfach dann da durchgeht, sondern die Leute sind halt auch richtig krank, trotz unter Umständen einer Boosterung, weil die Omikron-Variante so hart ist. Also insofern, nur um das zu unterstreichen, Tommy, was du sagst, wir werden jetzt alle erleben, sehr, sehr schnell, dass das ganz dicht bei uns dran mit den Erkrankungen dabei ist und wir werden wahrscheinlich jetzt auch alle persönlich erfahren, wie das ist, wenn geimpfte Menschen erkranken und ungeimpfte Menschen erkranken, nicht jeder, der ins Krankenhaus, also nicht ins Krankenhaus muss, dem geht's einfach dann gut und der hat mal eine Erkältung gehabt, sondern es werden auch Fälle sein, wo Leute dann mehrere Wochen sehr, sehr krank sind und auch dann bis lange zu kämpfen haben. Und insofern, da gibt's halt, das ist nicht kein Todesschuss.
Ja.
Gleichzeitig darf man aber auch nicht sagen, du bist schuld, dass die Situation in Deutschland ist. Da würde ich dann auch nochmal sagen, wir müssen auch von so einer Argumentation im Grunde genommen vielleicht dann wegkommen, weil das ist dann komplett kontraproduktiv. Und das ist so, also wir merken zunehmend, also ich nehme das wahr, wie die Fronten sich verhärten und auch Menschen, die bisher sich dann, weil sie es beruflich dann irgendwie nicht mehr anders hingekriegt haben, einmal geimpft haben, trotzdem weiter gegen die Impfung meckern und dann auch bewusst irgendwo nach sonst wohin gefahren sind, um nur einmal Johnson & Johnson zu bekommen, weil man danach erstmal immer noch für ein halbes Jahr als geimpft gilt. Obwohl natürlich das auch von der Wirksamkeit kriegst, damit werden wir auch umgehen müssen als Gesellschaft. Das halte ich schade, dass bei dir in einer Beziehung
ach,
ist ganz, ganz schwer.
Ein Hinweis noch zum Corona-Thema. Ich habe einen langen Thread gelesen von jemandem, ich glaube, der auch einen medizinischen Hintergrund hatte, der auch geboostert ist und aber Corona, ich glaube, mit der Omikron-Variante bekommen hat, der dann gesagt hat, ich war zwar zu Hause, und es war jetzt nicht so, man hätte mich intubieren müssen oder irgendwas in der Richtung. Ja. Trotzdem hat er gesagt, ich gebe euch mal einen Tipp. Nehmt euch doch mal die Zeit und guckt mal bei eurem Streamingdienst, ob ihr eine Liste voll macht mit Sachen, die ihr dann guckt. Ja. Und was ihr immer schon mal im Liegen machen wolltet, guckt, dass ihr genug so Suppen, Tütensuppen und so Zeug einfach zu Hause habt, was nie schlecht wird, was man einfach braucht. Und vielleicht so Pulver, was man so in Getränke, in Wasser auflösen kann. Und lauter so Dinge, die so convenience-mäßig praktisch sind, wo man nicht weit gehen muss, dass ihr genug Zahncreme habt und lauter.
Also was du damit sagen möchtest, ist, man ist dann trotzdem sehr, sehr krank und
man liegt trotzdem
das Bett nicht verlassen.
Man kann das Bett nur schwer verlassen, vielleicht auch gar nicht, also gerade mal so zur Toilette vielleicht für ein paar Tage, je nachdem, in welcher Konstitution man natürlich auch ist. Und man sollte da einfach vorbauen, weil er gemeint hat, das ist sonst, wenn du dann in der Situation bist und du stellst fest, ich weiß jetzt nicht, was ich essen soll und die Küche ist 40 Kilometer weg, dann wird es unter Umständen einfach noch schwerer.
Hm.
Ja. Also
da sind wir jetzt aber sehr weit von der Frage weggekommen.
Ich weiß, aber das war mir gerade ein Anliegen, als der Alexander das gesagt hat. Also, dass man sich vielleicht, wenn es tatsächlich so ist, dass wir demnächst alle das kriegen, dann ist es nicht das Dümmste, wenn man vorbereitet ist.
Das heißt jetzt die Frage, ob ihr euch in der Beziehung so lange rettet, bis das Thema nachlässt. Und ob die Beziehung aber dann unter Umständen nicht schon auch so stark beschädigt ist, dass man da auch nicht heile rauskommt. Aber das wirst nur du beantworten können. Vielleicht kannst du oder könnt ihr, es ist halt immer so schwierig zu sagen, geht mal zu einer Paarberatung, weil da gibt es natürlich auch schlechte und gute. Und das ist auch die Frage, ob das dann immer was bringt.
Ich befürchte ehrlich gesagt, wenn man in dem Zustand in eine Paarberatung geht, dann wird man da eher hören, trennen sie sich doch besser.
Ja.
Also du hast ja gefragt, was macht man? Und ich glaube, wir müssen tatsächlich sagen, wir wissen es auch nicht. Also wie gesagt, das Einzige, was mir irgendwie einfällt, ist das, was ich schon gesagt habe, dass man den Fokus auf andere Sachen richtet. Ich fühle mich aber unwohl, dir das zu raten, weil ich glaube, dass dir das gar nicht wirklich hilft.
Mhm.
Also Ich weiß nicht, warum eine Trennung keine Option ist. Und ich finde, dass sich das schwierig anfühlt, wenn gewisse Dinge keine Option sind. Also das ist so ein bisschen wie, wenn man einen fürchterlichen Chef hat und eine Kündigung ist keine Option. Es ist das natürlich viel, viel einfacher, einen Job zu wechseln. Das ist überhaupt keine Frage. Und du hast bestimmt gute Gründe, dass du sagst, eine Trennung ist keine Option. Das können auch
Umstände sein, die nichts jetzt mit,
ne, das kann natürlich
sein, Rollstuhl.
Dennoch glaube ich, dass das einen im Hirn wahnsinnig einengt und vielleicht auch dazu führt, dass man gewisse Lösungen nicht sieht. Also deswegen wäre mein Tipp für dich, auch wenn du für dich sagst, eine Trennung ist keine Option, tu doch mal so, als wäre es eine, nur für dich, und schreib vielleicht auf oder denk drüber nach, was wäre dann und wie könnte es sein und wie könnte mein Leben weitergehen. Und also vielleicht hast du auch das schon gemacht, das kann natürlich sein, aber ich würde dir raten, versuch mal einfach nur gedanklich dieses Experiment zu machen und dich wirklich frei zu fühlen in deinen Möglichkeiten. Und vielleicht siehst du ja dann doch, entweder ich merke, ich will mich auf gar keinen Fall trennen, das ist ja auch, wäre ja auch eine Erkenntnis, die sich nicht so eingesperrt anfühlt, sondern die sich an, nach einem Wunsch und einem Willen anfühlt, wenn du sagst, ich will mich nicht von ihr trennen, egal wie schwurbelig sie gerade ist, ich liebe sie. Das klang für mich jetzt aber gerade nicht so, aber das mag an der kurzen Nachricht liegen. Ja. Aber es kann auch sein, dass wenn du dieses Gedankenexperiment mal machst, dass du merkst, es ist eben doch eine Option, sich zu trennen. Kann ja sein.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du da ansprichst. Und Locust Talking, also wir stellen gerade zwar gemeinsam, aber mal wieder unser Leben auf den Kopf. Das scheint bei uns ein 10-Jahres-Zyklus zu sein, wo dann immer alles komplett neu sein muss mit einmal.
Ich zieh dir wieder weg in 10 Jahren, naja.
Was? Gucken wir dann mal. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich dann auch schon zu alt und zu eingesessen. Und habe zu viele Brezen gegessen.
Und oder ich habe dir die Knie gebrochen. Das darf man nicht vergessen. Das geht dann gar nicht mehr.
Das kann natürlich auch sein. Ja. Das ist ganz interessant, weil in dem Moment, wo man das erste Mal gemacht hat und eine Beziehung beenden oder einen Beruf beenden, ich finde, dass es beides so einschneidend, dass man das durchaus miteinander auch vergleichen kann, weil sich ganz viel im Leben mit einem Mal ändert. Das muss noch nicht mal ein Ortswechsel dann sein, das war bei mir auch häufig mit Ortswechseln auch verbunden. Aber das durchzuspielen, das finde ich ganz, ganz wichtig als Gedankenexperiment. Und es gibt ja immer die Option, dass es hinterher viel besser ist als vorher. Und man muss sich auch mal erlauben, dieses Gedankenspiel zu machen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das kann einem bei einer Entscheidung im Zweifelsfall helfen. Aber auch das kannst du nur für dich in deiner Situation. Tommy sagt es gerade schon, wenn jemand Abhängigkeiten, die es gibt. Es gibt auch Beziehungen mit finanziellen Abhängigkeiten. Es gibt, dass da vielleicht jemand körperlich eingeschränkt ist. Und also da gibt es so viele Optionen, warum man zu der Aussage, dass es keine Option kommt. Aber es ist halt falsch, weil es gibt immer eine Option. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Es gibt immer eine Option, sein Leben zu ändern. Das darf man nie vergessen.
Das war ein gutes Schlusswort für diese sehr, sehr schwierige Frage direkt am Anfang. Kommen wir zur nächsten schwierigen Frage gleich danach. Kuratorium. Vor circa einem Jahr habe ich meinen vorigen Job wegen Mobbings verlassen. Ist schon mal gut. Obwohl die Verarbeitung eigentlich gut läuft, also den Umständen entsprechend, Corona und so, Klammer zu, plagen mich immer noch Flashbacks und imaginäre, in Ermangelung eines besseren Begriffs, Rache-Szenarien. Das finde ich gut, dass du das dazu geschrieben hast, was du damit meinst, ist klar. Gibt es neben der Tresorübung, die den Dippelpsychs bekannt sein dürfte, mir also nicht, weitere Wege, einerseits die Flashbacks zu minimieren, andererseits zu akzeptieren, dass es keine, Anführungsstriche, Gerechtigkeit geben wird?
Wenn ich vorspreche, Zeit, ganz wichtig. Also bei mir, ich habe ja auch eine unangenehme berufliche Situation mit Unterstellungen gehabt und Anschuldigungen gehabt, die weder Beleg noch beweisbar waren, noch dass sie überhaupt gestimmt haben. In meinem Beruf vor dem, was ich jetzt heute so mache. Dass man da keine Gerechtigkeit oder dass ich keine Gerechtigkeit erfahren habe, ist etwas, an dem ich bis heute, das ist jetzt 6 Jahre her, immer noch zu knacken habe. Ich hatte damals sehr gute Menschen um mich herum, die mich beraten haben. Also die Tresor-Übung, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Methodik ist, aber ich kann mir unter dem Begriff sehr gut vorstellen, dass man sich das vorstellt, dass man diese Gedanken nimmt, diese Emotionen nimmt und sie in den Tresor einpackt und sie dass man sie nicht die ganze Zeit mit sich herumträgt. So würde ich es jetzt mal für mich sehen. Und mir hat dann irgendwann ein Jurist, der mich auch sehr ausführlich beraten hat, und ich habe tatsächlich auch eine Psychologin in dem Fall gehabt, die aus dem Personalberatungsbereich stammt. Auch das haben wir hier schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass es solche Dienstleister, klingt jetzt ganz blöd, aber die gibt es eben auch und dass man mit denen reden kann. Und beide haben mir gesagt, du kannst natürlich auch vor Gericht gehen. Und mit der Sachlage, so wie sie liegt, wirst du gewinnen. Dann hat dir irgendwann ein Richter Recht gegeben. Aber das wird 2 Jahre dauern. Es wird 2 Jahre lang dein Leben beherrschen. Es wird 2 Jahre lang überhaupt gar nicht weniger werden, sondern immer da sein. Und dann am Ende hast du auf dem Papier stehen, dass du Recht hattest. Aber du hast es 2 Jahre länger mit dir herumgetragen und in den 2 Jahren wärst aber eigentlich schon wieder verschwunden, weil du in dir drin weißt ja, dass es nicht so war. Und insofern ist da der beste Ratschlag, das ist Zeit, das lässt irgendwann tatsächlich nach. Und wichtig ist aber auch dabei zu analysieren, und das hoffe ich, dass du das auch kannst, wenn solche Flashback-Situationen kommen, dass du im Moment zumindest in einer Situation bist, die nicht so ist wie der, aus der du gekommen bist, sondern dass es tatsächlich eher so dieses Erinnerungsphänomen ist. Und dann sind solche Übungen natürlich sehr, sehr sinnvoll, aber du musst der Sache Zeit geben. Das dauert extrem lange. Und je nachdem, wie tiefgehend die Kränkung ist, dauert das sehr, sehr lange. Und man ist, das wird gerne vergessen, in so einer Situation Opfer. Man ist da ausgeliefert. Also ich habe mich da strengweise sehr, sehr ausgeliefert gefühlt und das war einer der schwärzesten Punkte in meinem Leben, an dem ich mich befunden habe, obwohl ich de facto gar nichts gemacht habe.
Das weil, ist schwer zu. Weil es so ist.
Ja.
Weil du nichts gemacht hast und man hilflos ist.
Ja, ja, und trotzdem fühlst du dich halt ganz hinten rechts ran. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, was du schreibst. Gib dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Und wenn du da eben eine psychologische Beratung schon hast, mit Tresorübungen, solchen Dingen, immer wieder ansprechen und daran weiterarbeiten. Und dann irgendwann lässt das ein bisschen nach und auch ein bisschen mehr. Je länger es dauert, desto mehr lässt es nach.
Puh. Magst du was ergänzen?
Ich bin mir gar nicht sicher. Ist da eine psychologische Beratung oder ist es nur die Übung, die du kannst?
Ansonsten.
Bei sowas ist es wirklich sinnvoll, wenn du dir jemand Guten suchst zum Reden, aber vielleicht hilft dir, also ich finde es super, Alexander, dass du das jetzt so erzählt hast, weil das hilft wirklich zu wissen, ich bin damit nicht alleine. Mhm. Du bist damit nicht alleine und das, du kannst nichts dafür, du bist nicht schuld und es gibt viele Menschen, denen das so geht wie dir gerade. Also das ist nicht irgendwie etwas, wo du jetzt für dich sagen müsstest, ja, warum ist das denn jetzt noch nicht weg oder wieso kommt denn das immer wieder, sondern das ist was, ein ganz normales Verhalten, dass das immer wieder kommt. Trotzdem ist es nicht schön. Mhm. Und ich denke, also ich finde es auch gut, wenn du sagst, ich möchte was dagegen tun, denn es ist ja was, was dein Leben beeinträchtigt. Und ich denke, also da können schon Gespräche helfen. Langfristig hilft bei sowas immer Vergebung. Aber das hört sich für dich jetzt bestimmt völlig absurd an.
Nicht nur für ihn.
Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es hilft wirklich, sich bewusst zu machen, es geht um mich. Also dass du dir einfach sagst, es geht hier um dein Leben. Und nicht um das von den anderen oder sonst irgendwas. Den anderen ist es scheißegal, ob du irgendwelche Rachegedanken hast oder sonst irgendwas. Sondern, also da bin ich jetzt ausnahmsweise mal dafür, dass man sich wirklich komplett auf sich konzentriert. Und dass du einfach schaust, was kann ich tun, dass es in meinem Leben ein bisschen leichter wird und schöner wird. Und dazu gehört, dass du dich bemühst, es loszulassen und dir sagst, die Gerechtigkeit wird es nicht geben. Vielleicht hilft es dir, dir zu denken, naja, vielleicht gibt es ja irgendwo so eine generelle größere Gerechtigkeit, dann kann irgendjemand anders dafür sorgen. Aber das wird nicht passieren. Es wird nicht passieren, dass es da eine Gerechtigkeit gibt und dein Leben ist trotzdem schön. Also einfach das annehmen als etwas, das ist, wie es ist. Daran kannst du nichts ändern. Und je mehr du dir die Gedanken daran verschwendest, desto weniger schön machst du dir dein Leben. Und das ist echt schade. Und ich finde, diese Macht sollten diese Leute jetzt nicht mehr über dich haben. Also das ist einfach was, versuch dich da irgendwie frei zu machen. Und ich bin der Meinung, wenn sowas Dramatisches passiert ist, dann kann man das nicht alleine. Also such dir entweder eine gute Freunde, können das sicherlich auch, wobei, also ich bin bei sowas eigentlich dafür, such dir jemand, der dir da wirklich professionell helfen kann und dich da unterstützen kann, und dann schau für dich, was gibt's für Möglichkeiten. Ne? Also es kann auch sein, dass ein Entspannungstraining hilft oder Meditation oder irgendwas, also dass du was tun kannst, wenn diese Rachegedanken auftauchen. Na, vielleicht hilft es auch, die schneller loszuwerden, wenn du sagst, wenn die auftauchen, dann atme ich auf jeden Fall erstmal 10-mal richtig tief durch. Oder ich habe die Möglichkeit, mich zu bewegen oder solche Dinge. Na, also da gibt es schon kleine Tricks, dass du die Zeit ein bisschen verkürzen kannst, die das braucht.
Und ich darf was Neues ergänzen. Also ich habe auch professionelle Hilfe damals gehabt. Das war nochmal ganz, ganz wichtig, obwohl ich auch damals schon natürlich Diplompsychologe war und mir angemaßt habe, dass ich mich gut auskenne. Aber in dem Fall, man hat so eine Art blinden Fleck und du brauchst jemanden, der dir das erklärt. Und Sophia hat sehr schön gerade gesagt, du gibst diesen Menschen weiterhin Macht über dich. Das ist so ähnlich wie mit Internet-Trollen. Die muss man einfach irgendwann ausblenden, sonst haben sie dich genau da, wo sie dich haben wollen. Das ist ein anderes Beispiel, aber nur um das nochmal deutlich zu machen. Mir ist aber jetzt auch nochmal ganz wichtig, man muss auch nicht vergeben, damit das vorbeigeht.
Ich habe nicht
vergeben, aber ich stimme dir zu, man kann auch loslassen. Man kann auch der Überzeugung sein, dass diese Person das abgrundtief Schlimmste und Böste ist und das auch bleiben wird, und kann dann trotzdem irgendwann damit umgehen. Man lässt halt nur dann irgendwann los. Das ist mir nochmal wichtig. Nicht, dass man jetzt glaubt, ich muss erst jemanden, der mir sehr weh getan hat, vergeben, damit es mir besser geht. Das muss man nicht. Aber
nein, also wenn das geht, ist das super. Und dann ist das tatsächlich sehr, sehr heilsam. Aber man kann auch einfach diese Person weiter beschissen finden oder sagen, wie ist das allerletzte. Aber sie nicht so sehr in seinem Leben haben. Einfach aussperren.
Genau.
Yes. Blockieren. Im Hirn, so wie auf Twitter. Guerillas Trixie. Ich habe aktuell totales Wusel im Kopf und Gefühlschaos. Bin hin und her gerissen, weil der Gatte eine Diagnose mittelgradige depressive Episode bekommen hat und ich ihm akut helfen mag mit Termine, Therapien und so weiter besorgen und ihm das Leben besser machen will und Gefahr laufe, ihn zu nerven. Ich habe Angst, dass er sich verändert durch Tabletten und Therapie. Gibt's da Tipps für Angehörige und von Depressiven? Entschuldige, dass ich lächeln musste, aber wenn es meiner Frau schlecht geht, eruptiere ich, oder nein, nicht mehr so sehr.
Nicht mehr so, ja.
Aber es gab eine Zeit, so, in der ich in diversen Angeboten eruptierte, womit ich meine Frau nicht immer sehr glücklich gemacht habe. Sondern sie musste dann zusätzlich dazu, dass es ihr nicht gut ging, sich auch noch meiner Person erwehren. Und deswegen musste ich da lächeln, weil das habe ich gelernt und ich bin sehr froh, dass ich das gelernt habe.
Ich habe, darf ich Sophia vorlegen? Ich habe eine sehr gute Freundin aktuell, die sich in einer unschönen emotionalen Situation befindet. Der geht's gerade gar nicht gut. Und ich bin da bei dir, Tommy, in dem Moment ist man sofort dabei zu sagen, richtig, oder zumindest, wenn man, wir wohnen nicht am gleichen Ort, sondern wir kommunizieren dann über soziale Medien, ständig Faxen zu machen, das ist so ein Impuls, ganz da blöde Witze, so wenn es jemandem gerade wegen einer depressiven Phase nicht gut geht, dann mache ich ja so lange Witze, bis die ja lachen muss, dann geht's halt besser.
Spitzenidee.
Das, ja, das ist, du bist Comedian, bei dir ist das wahrscheinlich noch viel schlimmer, dann wenn sowas auch noch
hinzukommt. Ja, natürlich, also, ist ganz furchtbar.
Und ich habe in der Zeit gelernt, ich werde ja auch älter und ein ganz kleines bisschen weiser, dass man, also wenn es Angehörige sind oder Menschen, die einem sehr, sehr wichtig sind, das Angebot sollte man immer machen. Also dass du zum Beispiel deinem Mann sagst, du, wenn du reden möchtest, ich bin immer da. Du kannst mir aber auch sagen, wenn du deine Ruhe haben möchtest, jetzt muss man aufpassen, depressive Menschen neigen mitunter auch dazu, sich zurückzuziehen. Das ist natürlich auch eine Gefahr. Aber es ist total wichtig, sichtbar zu sein und dann, wenn es dann den Wunsch nach Hilfe gibt, auch zu agieren. Aber ansonsten, so wie du es beschreibst, ist ja eine Diagnose auch gestellt worden. Das heißt, da scheint ja schon so eine Art von professionellem Therapieprozess zumindest anzulaufen. Das heißt, gut, da ist also schon mal ein Profi, der sich kümmert um deinen Partner. Und da muss man jetzt ein bisschen sich zurücknehmen, weil, genau wie Tommy es beschreibt, man unter Umständen dann sozusagen noch mehr Energie abfordert und trotzdem da sein. Und das ist ganz, ganz schwer zu ertragen. Und auch da kann man natürlich auch mal bei einem Sorgentelefon anrufen und das einfach mal loswerden. Wir sind ja immer so ein wenig zurückhaltend mit irgendwelchen Selbsthilfegruppen, weil da gibt es gute und es gibt schlechte. Aber man kann natürlich auch nochmal schauen, gibt es irgendwelche Angebote für sozusagen Co-Erkrankte? Das ist ja bei Depressionen so, das ist bei suchterkrankten Menschen so. Das macht ja immer auch was mit den unmittelbaren Angehörigen. Und da kann man ja auch mal hineinschnuppern, falls es dir hilft. Auch das könntest du mal testen, weil du ja ganz dezidiert nach Angeboten für Angehörige gefragt hast. Aber tatsächlich kann man auch mal einfach bei einem Sorgentelefon, das ist jetzt bestimmt auch schon wieder alles durch den Chat gelaufen, durch die super ModeratorInnen, die wir haben, da kann man natürlich auch mal nachschauen. Aber ich kenne den Impuls und ich muss mich immer zwingen, innezuhalten und da auch nicht überzuborden. Und gerade wenn die Person einem wichtig ist, und bei deinem Partner gehe ich jetzt mal davon aus, dass es ein sehr wichtiger Mensch für dich ist, ist der Impuls natürlich noch mal stärker, als wenn es ein guter Freund ist. Aber es hilft unter Umständen halt auch nicht.
Also ich finde sehr, sehr schön, dass du diese Frage stellst. Also dass du ja gleich schon sagst, ich habe Sorge, dass ich ihn nerve. Also ich glaube, dass du wahrscheinlich gar nicht so nervig bist, weil du dich ja selber schon hinterfragst und einfach sagst, was kann ich denn machen? Mir ist jetzt noch eingefallen, die Deutsche Depressionshilfe.
Und die Liga gibt's auch.
Deutsche Depressionshilfe. Also es gibt zwei relativ große Verbände. Da ist auch, die haben alle auf ihrer Homepage auch einen Teil, der für Angehörige ist. Also da kannst du auch relativ viel lesen und mal gucken. Ansonsten alles, was Alexander gesagt hat. Und es ist super, dass es eine Diagnose gibt, denn das heißt, ihr wisst jetzt, warum geht's ihm so, wie es ihm geht, und man kann was machen. Und ich habe noch im Kopf, du hast gesagt, ich habe Sorge, dass er sich irgendwie verändert oder dass er irgendwie anders wird. Also es ist niemals so, dass jemand dann eine Persönlichkeitsveränderung durchmacht. Also ich kann dir sagen, als jemand, der unter Depressionen leidet und die sind mal stärker und mal schwächer, ich bin trotzdem immer ich. Also ich bin dann halt ich mit Depressionen, aber ich bin trotzdem ich. Und wenn ich keine Depression habe, dann bin ich auch ich. Also natürlich ist das dann ein bisschen anders und es ist auch für meine Familie dann angenehmer, wenn ich keine Depressionen habe. Aber es ist nicht so, dass dein Mann dann ganz anders ist. Und auch bei Medikamenten ist es nicht so, dass die jemanden völlig verändern. Also du musst da gar keine Sorge haben, dass wenn er Medikamente nehmen muss, und das kann sein, dass das notwendig ist und das ist auch wirklich gut, weil das den Kick geben kann, dass er überhaupt von der Therapie profitieren kann. Auch das bedeutet nicht, dass er plötzlich wesensverändert sein wird. Also überhaupt nicht. Ich empfehle Menschen, die entweder Selbstdepression haben oder Angehörige mit Depression, immer Thorsten Sträter, der erstens eine lustige Nummer über seine Depression gemacht hat und auch sehr viele Interviews da gegeben hat. Und es gibt eine Sendung, da war er bei Kurt Krömer zu Gast. Das ist die Sendung von Kurt Krömer, die heißt, glaube ich, Schick Krömer. Also wenn ihr Krömer, Sträter, Depression, dann findet ihr dieses Video. Es dauert so eine halbe Stunde. Und die beiden haben sich eben über ihre Depression unterhalten. Und das ist so hilfreich, auch für Angehörige. Ja. Also einfach zum einen zu sehen, diese zwei Menschen haben das auch. Die sprechen offen darüber und man versteht einfach ein bisschen mehr. Und Thorsten Sträter ist jemand, der immer sagt, mir haben die Medikamente geholfen. Ich hätte es nicht geschafft ohne Medikamente. Also das finde ich immer noch mal hilfreich, wenn man so Sorge hat. Mhm. Was machen die denn und wie sind die denn? Und vielleicht hilft es da auch, wenn du vielleicht mal mit deinem Mann gemeinsam mit dem Arzt sprichst, der dir erklärt, was machen diese Medikamente eigentlich, das nimmt vielleicht auch ein bisschen Angst.
Da aber auch vorher dann mit dem Mann ausführlich sprechen, weil es da auch Arzt-Patienten-Situationen
gibt, wo die
Angehörigen nicht dabei sind.
Ja, klar. Ich gehe davon aus, dass dein Mann auch froh ist, wenn du da an seiner Seite bist. Und ansonsten, ja, das, was Alexander gesagt hat, sprecht darüber und sag ruhig auch, also jemand mit Depression ist auch nicht jemand, den man in Watte packen muss. Also du darfst dann ruhig sagen, weißt du was, ich würde so gerne helfen, aber ich möchte dich auch nicht nerven und deswegen komme ich jetzt heute mal nicht mit meinen 50 Millionen tollen Ideen, sondern erst morgen wieder oder so. Also das darfst du ruhig ansprechen.
Ich warte. Sehr gut. SM.
Hätte ich jetzt noch was sagen sollen?
Nein.
SM. Normalerweise hätte ich immer noch so nachgeklappt,
ja, genau, gewartet hat. SM. Patriarchie. Ich wüsste so gern, wie man
drauf. Hast du einen Schlaganfall gerade, oder?
Weil es jetzt schon mehrfach im Chat angesprochen wurde. Könnt ihr heute vielleicht erzählen, was der Unterschied im, Anführungsstriche, Funktionieren von ADHSlerInnen gegenüber neurotypischen Menschen ist?
Nein,
da habe ich keine Ahnung von, könnte ich nie erklären jetzt aus der hohlen Hand.
Also ich habe zwar mit vielen Kindern mit dieser Diagnose gearbeitet und auch mit Jugendlichen, nur mit einem Erwachsenen und bin deshalb überhaupt kein Experte, was das betrifft. Ich finde es auch, also wendet euch an Experten und nicht an Menschen, die jemand kennen, der auch ADS hat oder so. Also guckt wirklich nach jemandem, der sich wirklich, wirklich damit auskennt und schaut, was sagen die. Und schaut da genau, denn gerade in diesem ADS, ADHS-Spektrum gibt es eine Menge Pseudo-Experten, Schwurbeleien, komische Ideen. Also schaut da bitte genau hin und dann hoffe ich, ihr findet jemanden, der da besser Bescheid weiß als Alexander und ich.
Und jeder Mensch ist auch unterschiedlich. Ist auch nochmal wichtig zu sagen. Also bei jeder psychischen Erkrankung oder Besonderheit oder Auffälligkeit ist nicht einer wie der andere. Also der eine Depressive ist nicht wie der andere Depressive und bei ADS und ADHS ist das ganz genauso. Es gibt immer individuelle Unterschiede. Gleichwohl kann eine gut gestellte Diagnose ein Erklärungsmodell geben. Es ist immer gut zu wissen, ich bin so, wie ich bin, weil... Aber dann gibt es sehr viele Unterschattierungen und da bin ich, also Sophia hat ja gesagt, sie auch nicht, aber da bin ich überhaupt gar kein Experte und kann da auch nicht klassifizieren.
Eine Sache noch so ganz allgemein zu, wenn man eine Diagnose gestellt bekommen hat und informiert sich und so, guckt auch ein bisschen, dass es nicht so eine Überinformation wird, sondern eben, wie Alexander gesagt hat, guckt auf euch, denn man kann nicht sagen, die ADSler sind so. Und es ist immer die Frage, welchen Erkenntnisgewinn habt ihr denn durch die Beantwortung dieser Frage? Also ist es was euch wirklich hilft, mit eurer Situation zurechtzukommen? Oder ist es nur ein irrsinniger Info-Download, der am Ende vielleicht noch mehr Chaos verursacht? Ich unterstelle das nicht, ich sage nur, versucht das ein bisschen auch irgendwie zu kanalisieren, dass es nicht so übermäßig viel wird.
Weil dann beherrscht das euer Leben und es beherrscht gar nicht, wie ihr leben wollt, könnt, sondern das andere Thema beherrscht euch und das muss man dann auch wieder ausblenden.
Dann würde ich jetzt die nächste Frage vorlesen. Worgi mit 3i. Gibt es eine Möglichkeit, wenn man mit jemandem zusammenarbeiten muss, den man überhaupt nicht leiden kann, ich aber von meinem Chef immer wegen ihm getriggert werde. Gibt es da was, wie ich das in meinem Kopf ausschalten kann?
Ich habe jetzt gerade nicht verstanden. Also ich habe schon die Situation verstanden. Du musst mit jemand arbeiten, den du nicht leiden kannst. Aber das mit dem Chef und dem Trigger habe ich nicht kapiert. Deswegen würde ich jetzt nur darauf eingehen. Also du musst mit jemandem arbeiten, den du nicht leiden kannst. Ja. Meine Mutter hat in solchen Situationen immer gesagt, also wenn sowas war, wo man nichts machen konnte, hat sie immer gesagt, sieh's doch irgendwie biografisch so, als würdest du, wenn du mal später darüber schreiben wolltest und du würdest es irgendwie lustig formulieren, versuch das doch mal so. Es ist tatsächlich, weil sie das so oft gesagt hat, ist mir das im Kopf geblieben und es ist mir in manchen Situationen gelungen und hat dann auch geholfen. Ich finde aber, wenn man in so einer Situation tagtäglich ist mit jemandem, den man zum Kotzen findet, hilft es nicht. Also du kannst entweder, also was sein könnte, ist, du kennst denjenigen nicht. Also es ist vielleicht jemand und ihr arbeitet immer nur so nebeneinander her und du hast ganz viel in irgendwas hineininterpretiert, was derjenige gesagt hat oder wie derjenige aussieht oder so irgendwas. Also besteht vielleicht die Möglichkeit, dass derjenige gar nicht so furchtbar ist, wie du denkst, wenn du ihn mal kennenlernen würdest? Weiß ich nicht. Wäre eine Möglichkeit. Also das ist jetzt das Erste, was mir einfallen würde. Warum
weil grinst du halt so seltsam? Weil du so ein lieber Mensch bist. Deswegen ist das das Erste, was dir einfällt. Weil du unterstellst, es könnte ja sein, dass der nett ist.
Und ja, das könnte sein.
Ja, total. Das ist ein Gedanke, der mir völlig fern ist. Und Alexander nickt nur, weil wir natürlich beide uns denken, was ist das für ein Arsch? Bin so froh, dass ich gebe, du machst mich zu einem besseren Menschen, Sophia. Aber manchmal.
Ich finde, dass es sein könnte. Und falls dem so ist, bitte schreib es mir, damit ich das meinem Mann dann so hinhalten kann.
Ich sag's dann dem Alexander und wir beide sagen, ja gut, Zufall.
Ja. Einmal. Einmal ist anders.
Ja, aber sonst.
Natürlich das, was du sagst, Sophia, ist das eine. Zum anderen gibt's natürlich, also da müssten wir, das ist wieder das Problem, dass wir natürlich jetzt nicht nachfragen können. Gibt es auch so, je nach Größe des Betriebs gibt es einen Personalrat. Man kann beantragen, eigentlich je nach Größe der Organisation, wenn man sagt, ich würde lieber das Büro wechseln wegen atmosphärischer Störung. Das ist eine denkbare Variante. Vielleicht geht das bei euch nicht. Vielleicht seid ihr nur zwei Mitarbeiter
und ein Chef
in der Backstube und ein Chef und ihr müsst halt zusammen die Brötchen backen. Dann kannst du nicht sagen, ich gehe in die andere Bäckerei und back die Brötchen. Aber im Grunde genommen verbirgt sich da die nächste Aussage dahinter. Wenn es auf der Arbeit unerträglich ist, kann man immer gucken, gibt es irgendwo eine andere Arbeit für mich? Das habe ich auch schon hier sehr, sehr häufig beschrieben. Und das muss ja nicht heißen, dass man die Brocken hinschmeißt und dann plötzlich keine finanziellen Mittel mehr hat, um besagte Brötchen zu kaufen, sondern man kann ja aus dieser aus diesem Beschäftigungsverhältnis beginnen, sich mal umzuschauen und Bewerbungen zu schreiben und mal zu gucken, ob das überhaupt jemand liest oder ob die sagen, oh, sie sind interessant, wir würden sie gerne kennenlernen. Das sind ja alles Optionen. Und allein das zu tun, also sozusagen in der, wie Sophia sagt, 5 Tage die Woche, ich hoffe, es sind nur 5 Tage die Woche, 8 Stunden mit jemandem zusammenzusetzen, den man ganz, ganz schlimm findet. Aber gleichzeitig, wenn der einem wieder besonders doll nervt, zu wissen, Firma XY hat mich eingeladen nächste Woche zum Bewerbungsgespräch. Ich bin nicht bald los. Das ist ein anderer Umgang, der so ein bisschen in die Richtung der Mutter geht. Es gibt einem eine innerliche Stärke, ein bisschen mehr Langmut dann wiederum zu haben. Auch wenn aus der anderen Stelle vielleicht gar nichts wird. Aber in dem Moment geht es einem mal ein bisschen besser. Und das würde ich immer raten. Also ich habe, wenn ich eins in meinem Leben gelernt habe, was ich mitnehmen werde und was ich meinen nicht vorhandenen Kindern vermachen würde, wäre es immer der Gedanke, wenn du einen blöden Job hast, es gibt immer die Option, nicht sofort, man muss das ein bisschen aushalten, aber es gibt immer die Option, auch zu wechseln. Und diese Option alleine für sich wie so ein Mantra vor sich herzubeten, ist besser als zu sagen, ich muss hier noch 37 Jahre weiterarbeiten und dann kann ich in Rente gehen. Vielleicht stirbt er vorher oder vielleicht bewirbt er sich weg. Immer besser selber das Gefühl zu haben, ich kann auch was machen, um mein Leben zu ändern. Das muss man sich immer sagen und muss es auch machen. Das tut auch nicht weh. Man muss ja keinem sagen. Kann ja damit das eine Bewerbung machen.
Ich glaube nicht, dass der nett ist. Aber vielleicht hast du recht, Sophia. Eigentlich auf eine
Art. Sagt er jetzt einfach gar nichts.
Nee, auf eine Art wäre es schön, wenn du recht.
Ich finde das auch toll, dass Sophia so positiv ist. Das macht auch was mit mir.
Dass sie Menschen unterstellt, dass sie eigentlich vielleicht gar nicht
total nett sind.
Ja. Oder ein bisschen nett. Oder irgendeine nette.
Aber das unterstellt sie uns ja auch und das macht mich dann wieder glücklich, dass wir beide im Kern eigentlich nette Menschen sind, Tommy, obwohl wir es nicht sind.
Ja, aber bei mir stimmt's schon ein bisschen.
Ach so, neuerdings. Guck mal.
Ja, guck mal. Lady,
ganz was Neues.
Lady Butterfly 84. Das finde ich eine sehr interessante Frage. Ich habe momentan ziemliche Rückenschmerzen, seit 2 Jahren schwankend. Der Auslöser war Überarbeitung beim Umzug. Alexander, ich habe das Gefühl, dass ich durch den Pandemiestress nicht davon wegkomme, egal was ich tue. Sport, TENS, ich weiß nicht, was das ist, Wärme.
TENS ist eine Reizstromtherapie, die man bei Schmerzdingen macht.
Und jetzt kommt der Knackpunkt. Wie könnte ich meine Psyche positiv beeinflussen, dass die Schmerzen besser werden? Pfeil, habe gemerkt, dass im Urlaub, / bei einer kleinen Party, die Schmerzen weg waren.
Willst du, soll ich?
Mach du ruhig.
Willkommen, liebe Lady Butterfly, in der wunderbaren Welt der Psychosomatik. Das klingt jetzt ganz doof. Ich meine das aber sehr, sehr ernst, weil du hier gerade wunderbar das beschreibst, was bei vielen Menschen und leider auch in medizinischen Berufen noch gar nicht angekommen ist. Nämlich die Tatsache, dass ein Rückenschmerz da ist, echt ist, wehtut, kann übrigens auch ein Magenschmerz oder ein Kopfschmerz sein. Und man kann alles physisch untersuchen, in eine Röhre schieben, alles machen und stellt aber nicht irgendwie fest, dass organisch was schief läuft und trotzdem tut es weh. Und das heißt, da hat die Psyche einen Einfluss auf den Soma, da kommt es her, also die Emotionalität. Soma ist das lateinische Wort für Körper. Die machen was miteinander. Das klingt jetzt ein bisschen wie Schwurbelei, aber das, was du hier beschreibst, ist genau das Phänomen. Das heißt, wenn dein Rückenschmerz, der zum Beispiel durch einen Umzug tatsächlich eine organische Grundlage hat, dass sich ein Nerv entzündet hat, ein Nerv eingeklemmt hat, und dann hast du die Schmerzen gehabt und dann bist du in eine Stresssituation gekommen und dieser Stress hat sich verstetigt. Und wenn du TENS schreibst, dann zeigt das ja auch, dass du schon, klingt fast so, als ob du auch schon in einer gewissen Schmerztherapie bist, dann würde ich dir aus meiner Warte, nachdem so wie du es beschrieben hast, empfehlen, tatsächlich dir eine psychotherapeutische Unterstützung zu suchen. Du könntest zum Beispiel auch zu deinem Hausarzt gehen und mal eine Aufenthalt in einer psychosomatischen Fachklinik beantragen. Klar, da gibt es depressive Menschen, da gibt es Menschen mit Essstörungen, aber es gibt auch Schmerzpatienten, psychosomatische Schmerzpatienten. Und da würdest du im Grunde genommen so ein konzentriertes Programm von all dem bekommen, was wir hier immer beschreiben. Denn zum Beispiel könnte ein Entspannungsverfahren, was du gut lernst, was du für dich gut anwenden kannst, Linderung bringen. Du hast ja gerade schon gesagt, als ich Urlaub hatte, wurde es mit einem Mal besser. Da hast du jetzt kein Entspannungsverfahren angewendet, sondern du warst insgesamt in deiner Lebenssituation entspannter. Und die Entspannungsverfahren, egal ob es Hypnose ist, autogenes Training, das kann sogar Yoga sein, das kann Aufmerksamkeitsübungen sein, das kann sein. Irgendwas davon kann dir helfen, in so einen Entspannungszustand zu kommen und das lindert dann diese psychosomatische Schmerzsymptomatik. Und bei so einer Kur, das ist es im Grunde genommen, so ein Aufenthalt in einer psychosomatischen Fachklinik, das ist keine Einlieferung in die Klapse, sondern das ist auch sozusagen vom Krankenkassenrecht her, wird das wie eine Kur gehandhabt und das wird auch genauso beantragt. Hättest du zudem dann auch nochmal die Option, sozusagen bezahlt, krankgeschrieben, ein bisschen rausgenommen zu werden und nochmal die Chance zu haben, durchzuatmen. Und parallel dazu, zu den Entspannungsverfahren, die jetzt alleine vielleicht auch nicht helfen, würdest du natürlich dann auch in Einzelgesprächen in so einer psychosomatischen Klinik generell nochmal so ein bisschen dein Leben mit auf den Prüfstand stellen können und könntest auch sogenannte Stressoren identifizieren. Also was stresst mich denn in meinem Leben ganz besonders? Wann wird der Rückenschmerz wieder schlimm? Wie kann ich diesen Stressoren besser begegnen, wenn ich sie dann nicht ganz vermeiden kann? All das sind so Aspekte, die man in so einer psychosomatischen Klinik, in so einem Aufenthalt lernen könnte. Oder eben man hat die Möglichkeit, das ambulant zu machen und in eine Psychotherapie, Kurzzeitpsychotherapie zu gehen. Da würde ich durchaus mal mit deinem Hausarzt, wenn du einen hast, oder Hausärzten mal drüber reden. Das wäre mein Ratschlag. So einen Weg einzuschlagen.
Ja, da habe ich jetzt wenig zuzusagen, außer ich hoffe, dass wirklich ganz sichergestellt ist, dass das keine körperlichen Ursachen hat. Also ich hoffe, du warst da auch mal in der Röhre und jemand hat sich das angeguckt, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Falls nicht, bitte tu das. Na, also bitte schau, dass wirklich klar ist, körperlich ist da jetzt nichts zu finden. Und eine psychosomatische Erkrankung heißt nicht, dass du dir irgendwas einbildest, dass du irgendwie doof bist oder dich anstellst oder sonst irgendwas. Ist eine Erkrankung wie jede andere auch und die sollte behandelt werden. Also da stimme ich zu, such dir da jemanden. Wenn du schon 2 Jahre damit rumhampelst, dann ist es wirklich Zeit, dir da helfen zu lassen. Und für den bis dahin, manchmal dauert es ja ein bisschen, bis man da jetzt jemanden hat, der einem hilft, probier mal rum. Du hast ja schon festgestellt, ne? Also wenn es dir gut geht, sind die weg. Schau mal für dich, was du machen kannst. Also du kannst schon, bis du eine Therapie beginnen kannst oder diese Kur beginnen kannst, kannst du auch selber was tun, indem du einfach guckst, wann habe ich denn Rückenschmerzen? Wann sind die denn da? Und was kann ich denn machen, damit die weggehen? Also in welchen Situationen sind sie nicht da? Und da vielleicht für dich so ein bisschen Detektiv spielen. Oder es zumindest für diese Zeit, ne, also das ersetzt keine Therapie, es umdeuten für dich und sagen, okay, mein Körper ist ja mein Freund, ja, und der will mir ja was sagen mit diesen Rückenschmerzen. Das heißt, der schreit eigentlich nur, hallo, du machst da gerade irgendwo zu viel, es ist zu stressig oder sonst irgendwas. Also sieh das als einen freundlichen Hinweis deines Körpers, das entstresst ein bisschen, dass man sich nicht ständig denkt, hä, wieso habe ich denn jetzt schon wieder Rückenschmerzen, sondern versuch's mal umgekehrt zu sehen. Setz aber
wirklich, wirklich voraus, dass es keine körperliche Ursache hat, weil sonst...
Das habe ich gesagt.
Ja, ja, das hast du gesagt. Ich will das unbedingt nochmal wiederholen, weil das sonst den umgekehrten Effekt hat. Es hat körperliche Gründe, rein organische. Ja, ja. Und du stresst dich dann immer damit, dass du denkst, oh Gott, ich bin wieder gestresst, ich mache alles falsch und darum habe ich Rückenschmerzen.
Also genau diesen Gedanken sollte man sowieso grundsätzlich nicht haben. Mhm. Ne? Also auch wenn das Rückenschmerzen sind, die keinerlei körperliche Ursache haben und psychosomatisch sind, ist der Gedanke, jetzt habe ich mich da, bin ich blöd oder sonst irgendwas, jetzt habe ich mich da wieder gestresst, der ist wirklich falsch und nicht notwendig. Sondern du hast eine Erkrankung und da muss man dann eben einfach schauen, wie kriegt man die wieder weg. Du bist da nicht schuld dran.
Das ist
an keinen Rückenschmerzen.
Ich weiß nicht, warum ich das vorausgesetzt habe, dass organische Ursachen ausgeschlossen sind. Das
es klang so, weil sie schon so viel gemacht hat. Ich dachte nur, es ist
wichtig, dass du es adressierst. Vielen Dank, dass du das nochmal so deutlich gesagt hast. Und Tommy, du auch. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, weil sonst befindest du dich nicht in der Welt der Psychosomatik, sondern in der Welt einer Rückenerkrankung, die seit 2 Jahren Schmerzen verursacht. Das ist ganz, ganz schlimm. Könnte halt auch ein Bandscheibenvorfall sein oder andere Dinge. Das muss man natürlich abklären. Ja, ganz, ganz wichtig. Das hatte ich jetzt aber sozusagen
ausgeklammert. Das klang schon sehr...
Ja, das klang natürlich danach, aber...
trotzdem wichtig.
Ich bin halt übervorsichtig.
Ja, ja, klar. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ich... Also ich hatte ja mal einen doppelten Bandscheibenvorfall, der dann aufgrund einer Sache, wo ich einfach den Koffer wo hochgehoben habe, dann ganz, ganz schlimm wurde, so dass er dann auch operiert werden musste. Aber ich hatte vorher schon immer so Schmerzen, die ich nicht wirklich lokalisieren konnte und wo ich halt einfach nicht wirklich bei dem richtigen, ich war bei einem Arzt, aber nicht beim richtigen Arzt. Mhm. Ich war einfach beim falschen Arzt und dann hieß es immer, ja, dann müssen Sie halt mal ein bisschen locker lassen, oben in den Schultern und so weiter. Das stimmte auch alles, das heißt, es war nicht total falsch, weil das hilft schon, wenn man versucht, ab und zu, ne, wenn man dann die Schulter muss, immer wieder zu sagen, nee, stopp, runter, ruhig, klar. Aber ich hatte trotzdem auch was Organisches und das war wirklich gemein. Also insofern... Bitte
nicht,
geh in die Röhre.
Ja, und ansonsten ist der nicht spezifizierte Kreuzschmerz einer der häufigsten Beratungsanlässe in der Allgemeinmedizin. Das ist ganz, ganz häufig. Und dazu gehören auch Schlafstörungen. Das ist eine weitere Erkrankung, die durch psychosomatische Zustände erzeugt werden kann. Das ist halt, du bist damit auch nicht alleine. Man glaubt immer, man ist der Einzige, der Rückenschmerzen hat, obwohl gar nichts ist. Ganz im Gegenteil, haben sehr, sehr viele Menschen diese
Probleme. Resimintracta. Könntet ihr ein bisschen Zuspruch für erstmalige Mütter geben. Bin manchmal überwältigt, wenn ich an meine zukünftigen Aufgaben als Mutter denke.
Da bin ich raus. Aber ich glaube, da kann Sophia was zu sagen.
Ich weiß jetzt gar nicht, was du für ein... du bist schwanger, nehme ich an. Ne? Also habe ich es jetzt richtig verstanden, an meine zukünftigen Aufgaben. Oder, Tommy?
Ja, genau.
Zukünftige Aufgaben. Das heißt, jetzt bist du schwanger. Mein Tipp, erstmal genieß das, weil diese erste Schwangerschaft mit dem ersten Kind, die hat man ja nur einmal. Also falls du jetzt noch weitere Kinder bekommst, ist ja dann dieses eine Kind da und man kann das nicht mehr so. Also genieß das. Genieß das und freu dich drauf und wisse, du wirst nicht alles richtig machen, weil das niemand macht. Also wirklich niemand. Und wisse, da habe ich gerade heute was gepostet dazu, Hilfe annehmen ist wirklich was Gutes und Verantwortungsvolles und meiner Ansicht nach Heldenhaftes. Wenn du merkst, ich komme nicht zurecht, hol dir Hilfe. Niemand erwartet, dass du das alleine schaffst, weil das ist wunderschön mit einem Baby, aber auch total anstrengend und manchmal total langweilig oder total furchtbar oder ja, also verzweifelt sind junge Mütter immer mal wieder und das ist ganz normal. Such dir mindestens eine junge Mutter, also junge Mutter meine ich jetzt eine, die ein Kind so in etwa in deinem Alter hat, das hilft schon. die auch ehrlich ist und mit der du drüber reden kannst, dass es eben nicht alles super läuft. Und halte dich fern von Müttergruppen, in denen das so, wie soll ich sagen?
Ihr Kind spielt mit anderthalb noch nicht Geige. Was ist denn da los?
Ich bin traumatisiert. Es gibt wirklich grauenhafte Müttergruppen. Mhm. Geh da einfach wieder. Das gibt es, ja. Es gibt so Mütter, die sind einfach fies. Ich weiß auch nicht warum. Halte ich einfach von denen fern. Denk dir auch, die tun mir sehr leid. Die sind bestimmt sehr unglücklich. Die haben vielleicht einen blöden Mann oder sonst irgendwas. Also die können einem bestimmt leid tun. Aber dir tun die in dem Moment nicht gut, deswegen geh von denen weg.
Ja.
Oder versuch's mit Humor zu sehen. Ja. Und sei dir für dich sicher, du wirst es schon gut hinkriegen mit deinem Kind. Und wenn du mal was falsch machst, dann, naja, machst es beim nächsten Mal besser. Also das wird nicht so sein, dass du irgendwie dein Kind umbringst damit, sondern man weiß halt manchmal nicht, dann schreit es halt ein bisschen länger, wenn du jetzt ein bisschen zu lange gebraucht hast, um rauszufinden, dass es eben doch Hunger hatte und nicht die Windel war. Aber all das können Kinder ab.
Was nicht, was nicht heißt, dass man es schreien lassen soll.
Ich glaube, das klang jetzt nicht an, aber okay, also dann sage ich es nochmal, damit ich bloß nicht missverstanden werde. Ja. Nicht das Kind schreien lassen. Also das ist das Einzige, wo ich wirklich Eltern sage, also daneben nicht hauen. Es ist falsch, ein Baby schreien zu lassen. Wenn dir irgendeine Schwiegermutter, komische Nachbarin oder sonst irgendjemand sagt, nein, das musst du schreien lassen, weil sonst tyrannisiert dich das später oder im Zweifelsfall womöglich sogar, sonst werden die Lungen nicht groß genug oder sonst irgendwas. Nein. Babys, die schreien, brauchen Hilfe, die haben ein Bedürfnis. Ich glaube, das muss ich dir nicht erklären, aber dann kümmere dich drum. Was ich jetzt meinte ist, wenn du es jetzt nicht geschafft hast, dass dein Kind sofort aufhört zu schreien, dann bist du deswegen keine schlechte Mutter, sondern das dauert halt manchmal ein bisschen länger, bis es sich wieder beruhigt hat, oder es dauert für uns Mütter ein bisschen länger, bis wir herausgefunden haben, was ist es denn jetzt eigentlich? Ich kann sagen, ich habe nicht am Schreien meiner Kinder gehört, was sie haben, sondern ich musste das ausprobieren oder habe mir das halt logisch hergeleitet, dass ich gedacht habe, wenn es jetzt gerade gegessen hat, hat es wahrscheinlich keinen Hunger. Aber lass dir das bitte nicht einreden, dass man das hören muss. Es gibt vielleicht Mütter, die das hören. Ich war keine davon und meine Kinder leben noch und sind ganz wundervolle Menschen geworden. Also versuche es ein bisschen locker zu sehen und freu dich einfach drauf. Das wird ganz, ganz wunderbar. Und wenn es mal beschissen ist, dann sei dir sicher, es ist für alle anderen auch zwischendurch beschissen. Und wenn jemand sagt, dass es nicht so ist, dann lügt er meistens. Oder ist ein irgendwie eine Ausnahme. Das kann natürlich auch sein.
Alexander.
Darf ich einmal Werbung machen?
Werbung?
Weil gerade am Montag hat meine wunderbare Ehefrau in ihrem Format Klugscheitern bei Storytel eine Folge aufgenommen mit dem Ehepaar Schröckert, Silke und Daniel Schröckert.
Von den Rocket Beans.
Von den Rocket Beans oder auch von den ZDF Filmgorillas von Funk. Und die beiden haben zwei Kinder. Und da ging es genau um dieses Thema. Ich will das noch einmal überspitzen. Da war es dann so, weil Silke auch einen Ratgeber für Eltern geschrieben hatte, der wirklich sehr, sehr süß und sehr, sehr schön ist. Mir fällt der Titel jetzt nicht ein. Ich suche das, muss jetzt mal schicken, Sophia.
Ausfinden.
Genau. Und die waren dann noch an dem Punkt, dass sie gesagt haben, okay, beim ersten Kind alles ganz schrecklich, komplette Überforderung, und dann kam das zweite Kind und man war ganz entspannt und hat gesagt, wir wissen ja, wie es geht. Wir wissen jetzt, wie es funktioniert, und dann kam das zweite Kind und es war alles anders. Und es hat wieder überhaupt gar nichts funktioniert von dem, was man meinte, weil das zweite Kind halt dann auch wieder komplett anders war als das erste Kind. Das heißt, beim Thema Klugscheitern vom Fuck-up zum Level-up, man scheitert sich da als Eltern auch als erfolgreiche Eltern, die tolle Kinder haben, denen es gut geht und denen man nichts Übles will, man scheitert sich da so ein bisschen durch. Und je mehr ich mit Eltern spreche, die offen sind und ihr das dann nochmal erzählen, die sind alle verzweifelt. Es gibt ganz viele Eltern, die weinen sich dann selber irgendwann in den Schlaf, nachdem das Kind geweint hat, und haben gesagt, Gottes Willen, gibt's alles.
Ich möchte nur, weil das jetzt vielleicht irgendwie falsch rüberkam, also es ist nicht so, dass man ständig verzweifelt.
Nein, um Gottes Willen,
ja, gut, dass es sehr, sehr schön ist mit den Kindern.
Ja.
Was wir meinten ist, weil es so bei uns eine fürchterliche Kultur gibt von bei mir ist alles super und so, ne? Deswegen finde ich diese Sendung ja Klugscheitern auch besonders gut. Wenn du Ratgeber liest, dann lies nur solche Ratgeber, in denen Menschen ehrlich sind und sagen, bei mir hat auch ganz oft was nicht funktioniert. Und such dir irgendwie eine Freundin, die du die du damit voll labern kannst. Und wenn du Hilfe brauchst, hol sie dir. Das ist völlig okay. Ich finde Eltern, die sich Hilfe suchen, ganz, ganz großartig.
Das Buch, ich muss den Titel einmal nennen, ja? Heißt 101 Dinge, die in keinem Elternratgeber stehen, obwohl sie so wichtig, witzig und wunderbar wohltuend sind. Und jeder dieser...
Bisschen sperrig der Titel, aber ja, auf jeden Fall wahrscheinlich richtig.
Und jeder dieser 101 Ratschläge ist im Grunde genommen aus einem Fail auch entstanden, weil es halt nicht im Elternratgeber steht und die Realität ist wahr und man lernt dann trotzdem ganz viel.
Schöne Idee.
Ganz
süß.
Ja.
Ja, das ist super. Eine Sache habe ich noch zur Beruhigung. Du wirst wissen, was gut und richtig ist, weil du, also es sei denn, du hast jetzt eine extreme schwere psychische Erkrankung oder eine ganz schlimme Phase von Depression oder sonst irgendwas. Also ne, wenn man sowas hat, dann ist das vielleicht eingeschränkt. Ansonsten, wenn du psychisch einigermaßen stabil und gesund bist, dann weißt du eigentlich, was richtig ist. Und versuch, auf dich zu hören. Wenn du der Meinung bist, meinem Kind ist es, ich sehe doch, dass das schwitzt, dem ist es zu warm, dann setzt du dem die Mütze ab, auch wenn die Schwiegermama sagt, das braucht unbedingt eine Mütze, weil hier ist Zugluft oder so. Also ne, diese ganz pragmatischen Dinge, aber auch ansonsten, hör auf dich. Und wenn du auf dich hörst und so in dich reinfühlst und merkst, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, dann fragst du jemanden. Und wenn du aber das Gefühl hast, ich weiß, was ich mache, ich möchte dieses Kind jetzt auf den Arm nehmen oder was weiß ich was mit dem machen, dann wird es schon richtig sein. Also du hast da bestimmt ein gutes Gefühl dazu und vertrau dem auch ein bisschen. So, jetzt bin ich fertig. Ich kann da sehr lange drüber reden. Ich muss mal so ein Spezial-Ding für Mütter machen, ja.
Arsen statt Orgon schreibt. würde ich in dem Fall Orgon vorziehen, möchte ich an der Stelle sagen, weil es nämlich nicht wirkt. Im Gegensatz zu Arsen. Mein Freund und ich wollen bald heiraten und werden ganz verschiedene Leute, Sexualität, Herkunft da haben. Uns ist wichtig, dass sich alle Gäste wohl, willkommen und sicher fühlen können. Bei seiner Familie sind die Ansichten bezüglich Sexualität und Ausländer teilweise intolerant. Darum haben wir beschlossen, dass wir diese Personen mal vorher ansprechen und erklären, was unsere Werte sind, und wir wollen, dass sie sich benehmen, sonst Rauswurf. Wie fängt man das Gespräch an? Da möchte ich beginnen als Nicht-Psychologe. Lade sie nicht ein. Mach ein kleines Fest mit 10 Leuten, die du magst, und lade nicht Leute ein, wo die Gefahr besteht, wo du unterstellst oder wo du vermutest, dass die Gefahr besteht, dass ich daneben benehmen kann. Das ist mein Tipp. Mach einfach eine kleine Feier. So, und jetzt kommen die richtigen Ratschläge, denn das war wahrscheinlich völlig sinnlos. Aber ich wollte es gesagt haben.
Magst du, Alexander? Ich habe gerade so viel Elternkram von mir gegeben. Oder bist du sprachlos?
Das Problem, was ich habe, ist, dass ich, mach du mal erst, weil mein erster Impuls wäre jetzt zu sagen, das, was Tommy sagt, weil das ja in meiner Wahrnehmung auch euer Tag erstmal sein sollte.
Genau.
Und wenn ich erst jemandem erklären muss, weil der das von sich aus nicht weiß, dass das euer Tag ist und wie man sich an eurem Tag zu benehmen hat, dann sollte man das zumindest überlegen. Aber ich bin halt auch manchmal ein alter, zorniger Mann. Insofern, vielleicht hat Sophia...
Bestimmt, weil die so lieb ist.
Ja, genau.
Was magst du denn
an diesen Leuten? Erstmal... Herzlichen Glückwunsch. Ja. Wie schön, ihr
heiratet. Damit haben wir schon mal.
Schon haben wir verloren, Tommy.
Das zweite ist aber, dass ich die beiden zornigen Herren schon ein bisschen verstehe, denn als ich das jetzt gehört habe, habe ich gemerkt, wie ich so innerlich immer weiter mehr Schritte zurück mache und denke, ich möchte nicht auf diese Hochzeit gehen. Also, weil es klingt tatsächlich, als wäre das sehr, 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 sehr schwierig. Aber aus welchen Gründen auch immer, ihr seid hochmotiviert und ihr glaubt ja auch irgendwie dran, dass es funktionieren kann. Ich hoffe, ihr habt da mal an die Option gedacht, der beiden zornigen alten Männer, weil das ist ja euer Tag. Also wenn ihr euch aber da schon Gedanken gemacht habt und euch sicher seid, ihr wollt euren Tag mit all diesen Menschen verbringen.
Warum also, auch immer.
Warum auch immer. Obwohl es stressig ist und so. Also wenn ihr da sicher seid, dann macht es natürlich Sinn, mit diesen Menschen, von denen ihr vielleicht befürchtet, die könnten da intolerant sein, zu sprechen. Die Frage ist tatsächlich, also wollt ihr denn, seid ihr jetzt nicht sicher, wie die Sache sehen, oder wollt ihr denen nur erklären, ab welchem Punkt und bei welchem Verhalten sie rausfliegen, und habt ihr euch auch überlegt, ob das dann eure Hochzeit vielleicht irgendwie so ein bisschen scheiße
macht? Gehen? Also kommt dann irgendwie so ein Typ und sagt dann, ich glaube, es ist Zeit, dass ihr jetzt gehen müsst, Freunde.
Ich meine, es kann auch sein, dass man an dieser Hochzeit sich denkt, so, und ab jetzt machen wir das so, wie wir wollen. Und wenn ihr euch da nicht benehmen könnt, wisst ihr was, dann fliegt ihr raus. Also es kann sein, dass ihr euch einfach vorgenommen habt, und das ist das Statement, und ab jetzt, ich glaube, es hakt, so läuft's nicht mehr. Und vielleicht, keine Ahnung, irgendwie das gut feiern könnt, wenn sowas passiert, und ihr steht auch dazu und schmeißt die Leute raus. Ich kann mich da schlecht reinfühlen. Es kann aber sein, dass das vielleicht euch auch irgendwie gut tun würde oder so, das weiß ich jetzt nicht. Aber angenommen, ihr wollt wirklich ein harmonisches Fest, und zwar mit allen, dann würde ich tatsächlich dieses Gespräch führen und sagen, also pass mal auf, ihr wisst ja, ihr wisst es nicht, also hiermit teilen wir euch mit, auf unsere Hochzeit werden diese und diese und diese Leute kommen, und wir haben Sorge, dass ihr ein Problem damit habt. Ich weiß nicht, wie offen die dann sind, ob die dann sagen, ja, das finde ich ja unmöglich, und man dann darüber sprechen kann, oder ob die sagen, was, wir, nein, wieso, dann klar, kein Problem damit. Also ich kann mir das schwer vorstellen, auch was habt ihr dann an der Feier? Also möchtet ihr, dass diese Menschen sich dann zusammenreißen und freundlich tun?
Ja, stimmt, ist eine gute Frage.
Das ist ja auch irgendwie, also ich fände es blöd, aber vielleicht fändet ihr es gut,
das weiß ich jetzt nicht. Es ist schon nett, wenn Leute es schaffen, sich zusammenzureißen, das ist grundsätzlich etwas Gutes. Gerade wenn sie solche Character Traits haben, wo man sagt, da wäre es ganz gut, wenn man die vielleicht beherrscht bekommt. Aber
vielleicht wäre aber das Gespräch auch dafür da, um herauszufinden, ja, ich kann nicht aus meiner Haut, tut mir leid, dass es jetzt vielleicht, dass die gar nicht wirklich ein Problem haben mit Ausländern, und ihr das nur unterstellt hat, oder die mal irgendwas Komisches gesagt haben oder keine Ahnung, oder die sich vorstellen können, ja, wir kennen ja gar keine Ausländer, vielleicht kann das dann an der Feier ganz, ganz wundervoll werden, wenn die feststellen, Ausländer sind gar nicht blöd oder so.
Es gibt so diese Momente, wo ich dir nicht mehr folgen kann. Ich finde das total lieb wieder, aber das klang nicht so. Sagen wir es so.
Das, was da stand. Das wissen wir ja alles nicht. Das ist ja nur sehr kurz gefasst. Ja, also, du hast schon recht. Aber bei all meiner positiven Sicht auf Menschen und Situationen und alles, es ist eure Hochzeit. Und wenn euch das wichtig ist, also mein spontaner Gedanke wäre, ich würde verschiedene Feiern machen.
Das war nämlich auch das, wo ich jetzt gerade an dem Punkt war. Also zum einen nochmal mit dem darauf hinweisen und nehmt euch zusammen, was macht das bei meiner eigenen Hochzeit? Wenn ich das im Hinterkopf hätte, dann würde ich die ganze Zeit bei meiner eigenen Hochzeit in einer Hab-Acht-Stellung diesen Tag erleben, wo ich mich auf meinen Partner, meine Partnerin konzentrieren möchte und quasi das Zusammensein zelebrieren möchte und diesem Zusammensein einen besonderen Stempel geben möchte. Und wenn ich dann in 10 Jahren mich zurückerinnere, möchte ich nicht daran denken, dass die Hochzeit toll war, weil die Schwiegereltern nicht rumgepöbelt haben. So, sondern er soll toll gewesen sein, weil er toll gewesen ist.
Ich will doch nicht die ganze Zeit beim Kuchenessen dann so rübergucken und denken,
Und natürlich Sophia wirklich in ihrer Güte. Ich muss mir da echt noch mal eine Scheibe von abschneiden. Aber die Frage, so wie sie hier gestellt worden ist, zeigt ja, dass es jetzt nicht aus der Luft gegriffen ist und dass die mal sich komisch geäußert haben, sondern dass das Gefühl hat, die sind so, und wenn die dann jetzt auf diesen Kreis
der Hochzeit sind sie?
Nein, aber Sexualität und Nationalität.
Ja. Also, was ich aber sagen wollte, ist, man kann natürlich sich jetzt überlegen, da weiß ich jetzt aber auch nicht, wann ihr eure Hochzeit plant, und haben wir immer noch so diese schicke kleine Pandemie, die viele Dinge schwierig macht, aber man kann ja mal schon mal Menschen zusammenführen. Also ich sage jetzt mal, wenn ihr im Spätsommer heiratet, könnte man ja mal im Sommer ein Gartenfest feiern, wo man die Schwiegereltern anlädt und vielleicht auch einen Teil dieses Freundeskreises. Und wenn man da schon feststellt, das funktioniert gar nicht, dann ist es zwar ein doofes Gartenfest, dann kann man aber aus diesem doofen Gartenfest eine Konsequenz für die dann geplante Hochzeitsfeier ziehen, indem man sie nämlich nicht einlädt. Weil man dann nämlich schon mal sieht und umgedreht um Tommy seufzt, aber umgedreht könnte man natürlich auch feststellen, geiles guck mal, die sind gar nicht so engstirnig, sondern die finden die ganz nett. Also auch diese Option hätte man bei so einem Zusammensein, aber es ist dann im Zweifelsfall das Gartenfest ruiniert und nicht die Hochzeit ruiniert.
Und man kann und wirklich dann sagen, ihr habt euch daneben benommen, ihr kommt nicht zu unserer Hochzeit, denn das war wirklich grauenvoll. Wenn ihr euch da nicht zusammenreißen könnt und ihr verseid uns unsere Hochzeit, ich möchte euch nicht da haben. Übrigens dann auch nicht an Weihnachten und nicht an
Aber vielleicht, also wenn das alles schwierig ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass ihr einfach eine Hochzeitsfeier macht im kleinen Kreis und eine mit im großen Kreis mit euren Freunden. Also das wäre jetzt, ja, wenn man jetzt die nicht ausladen will,
ja,
kann man irgendwie...
Und es ist aber auch, wir leben nicht in Hollywood, ich muss das auch nochmal sagen, es ist auch völlig in Ordnung. Es ist eine Hochzeit kann auch dann besonders gut sein, wenn Leute auch aus der Familie nicht da sind, weil sie nicht gut tun. Auch das ist legitim. Also es muss nicht eine erfolgreiche Hochzeit sein, weil man es geschafft hat, dass alle, die irgendwie dazugehören, auch da waren und sich halbwegs anständig benommen haben. Ja, das ist das. Ja, aber ich meine, mach's Fernsehen an, guck dir Kinofilme an. Eine Hochzeit ist dann immer super, wenn dann alle plötzlich total glücklich sind und alle haben sich vorher gehasst und in dem Moment, wo das Brautpaar irgendwie reinkommt oder das Bräutigampaar oder was auch immer, sind dann plötzlich alle happy. Das ist halt Kino. Die Realität ist eine andere und wenn gewisse Dinge nicht kompatibel sind, dann sind sie halt nicht kompatibel. Man muss ja nicht für immer brechen, aber dieser besondere Tag, man kann dann die Hochzeit zelebrieren und kann dann die anderen zwei Tage später zum Kaffee trinken einladen und dann sind die irgendwie auch dabei. Aber das,
ich hoffe sehr, dass das jetzt hilfreich war, was wir da von uns gegeben haben und ich möchte bitte unbedingt wissen, wie die Hochzeit lief.
Ich habe halt...
Ich weiß, es ist bestimmt noch lange hin, aber wenn du dran denkst,
schreib doch mal. Also natürlich muss ich auch dazu einschränkend sagen, dass dadurch, dass ich ja sehr lange mit einer Band auf, weiß nicht wie vielen, Hunderten von Hochzeiten gespielt habe und vielleicht von den Hunderten waren 20 wirklich schön und es lag nicht an unserer Musik, dann ist mein Blick auch nicht realistisch. Oder vielleicht sehr realistisch. Ich mache die nächste Frage.
Oder du hast halt eine repräsentative Studie gemacht und festgestellt, die meisten Hochzeiten sind halt fürchterlich.
Grausig, weil sind Menschen halt nicht miteinander klarkommen. Giraffe-Making. Wie kommt man? Also. Giraffe-Making. Macht jemand Giraffen? Ich habe zurzeit immer mehr damit zu kämpfen, dass ich in einer sehr toxischen Freundschaft feststecke, Anführungsstriche. Mir ist bewusst, dass ich da eigentlich dringend raus muss. Mir wird aber immer wieder suggeriert, dass die Person das nicht verkraften würde, da auf der Seite keine anderen Freundschaften vorhanden sind. Ich verstehe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll und meine Gedanken schweifen immer häufiger darum bis hin zu Panikattacken. Habt ihr Tipps, wie man das angehen oder lösen kann? Also du bist der einzige Mensch, du glaubst nachvollziehbarerweise, bist der einzige Mensch für diese andere Person, die dir aber nicht gut tut.
Boah. Also so dramatisch, wie du das schilderst, dass es bis hin zu Panikattacken geht, da muss ich sagen, dann ist es wichtig, dass du dich jetzt erstmal um dich kümmerst. Und also ich weiß nicht, was, also das ist ja auch keine Freundschaft dann. Also das ist ja ein, das klingt ja wie so eine Geiselnahme irgendwie. Also du musst da jetzt irgendwie mit jemandem so tun, als wärt ihr befreundet, weil du der Einzige bist, der noch da ist und so tut, als wärt ihr befreundet, leidest aber extrem darunter und sogar so weit, dass deine psychische Gesundheit leidet. Das ist schon krass. Also Panikattacken sind was Fürchterliches und was sehr belastend ist und daneben auch körperlich sehr, sehr anstrengend. Und ich finde, das ist keine Freundschaft. Definitiv nicht. Und da finde ich, müsstest du dir selbst so viel wert sein, dass du sagst, okay, das ist jetzt schwierig. Und ich glaube, da bräuchtest du auch Unterstützung, um mit möglicherweise entstehenden Schuldgefühlen da umzugehen und nicht wieder umzukippen. Aber da ist der Punkt erreicht, wo du auf jeden Fall mindestens eine Pause bräuchtest.
Nachtrag von dieser Person. Nachtrag dazu. Nachtrag? Es kommt von der Person selbst. Mir wird auch immer wieder vorgeworfen, wenn ich nicht genug Zeit mit der Person verbringe, dass und nicht das tue, wonach der Person ist. Deswegen bin ich mir bewusst, dass ich da raus muss. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich das angehen soll. Ich kann die Person auch nicht einfach ghosten. Warum nicht?
Die Frage, also ich meine, ghosten finde ich jetzt auch, also ich finde, dass man es egal welcher Person schon erklären kann.
Ja,
also
ja.
Ich verstehe jetzt nicht so genau, ob dieses Ghosten, ich kann die nicht ghosten, ob damit gemeint ist, ich möchte mich nicht so verhalten, das finde ich natürlich richtig, oder ob damit gemeint ist, ich kann den Kontakt nicht abbrechen.
Ja, also, WG-Mitbewohner oder sowas. Du meinst jetzt ein faktisches Problem.
Ja, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber es ist, also für mich ist es so klar wie für dich oder vielleicht ein Stückchen klar, dass dieser Kontakt dir nicht gut tut, überhaupt nicht, und du den dringend abbrechen müsstest. Und ich verstehe tatsächlich nicht so genau, ist das ein innerer Konflikt für dich, weil du dieser Person womöglich doch glaubst? Oder ist es was Äußeres, weil du, keine Ahnung, weil das jemand ist, der, ja, weil ihr eben in der gleichen Wohnung wohnt, oder
Kannst du das vielleicht nochmal präzisieren in einem Beitrag? Das wäre, glaube ich, wichtig, das zu
wissen. Also grundsätzlich ist es ja das Problem an diesen sogenannten toxischen Beziehungen, dass man eben, ja, so wie ich das jetzt gerade gesagt habe, ein bisschen wie in Geiselhaft ist, weil ein psychischer Druck ausgeübt wird. Also diese Person bindet dich an sich, indem sie ständig irgendwelche Forderungen stellt, dir ein schlechtes Gewissen macht, mit Schuldgefühlen spielt und. Und das ist auf jeden Fall eine Beziehung, die nicht gesund ist. Und auch für diese andere Person ist es ja keine Freundschaft, sondern einfach ein weiß ich nicht, Machtspiel oder irgendwas in der Richtung.
Es kommt im Chat auch gerade, dass das emotionale Erpressung ist und dass man auf sich aufpassen muss und distanzieren muss mit Hilfe und so weiter.
Also wenn Sophia, die heute den ganzen Abend das Positive in Menschen sieht, selbst da, wo Tommy und ich schon lange nicht nur kein Ende des Tunnels, sondern auch schon gar kein Licht mehr sehen, das so sagt, dann hat sie genau das gesagt, all das gesagt, was genau mir auch durch den Kopf geschossen ist. Also ganz wichtig, also mal abgesehen jetzt von einer nicht möglichen Distanzierung, weil es in der WG ist oder so, mal
wobei
abgesehen.
Auch die ist ja möglich. Ne?
Hier kommt der Nachteil. Ja. Ich möchte die Person nicht einfach ghosten. Ich möchte das vernünftig abschließen, weiß aber nicht, wie ich das machen soll, auch weil ich mich dann der Person gegenüber schlecht fühle. Also der Person gegenüber schlecht fühlen wirst du dich definitiv, weil die Person wahrscheinlich dafür sorgen wird, aber trotzdem.
Also dann ist es tatsächlich so wie Sophia sagt, du musst ganz klar sagen, ich bin jetzt in einer Situation, wo ich wenn wir Freunde sind, von dir möchte, dass ich jetzt Zeit für mich bekomme, weil ich brauche die. Mir geht es gerade psychisch schlecht und mir wird es jetzt erstmal besser gehen. Das benötige ich, dass ich mich jetzt erstmal von dir separiere. Und dann kann man auch sagen, bitte akzeptiere das jetzt, weil wir sind Freunde. Und dann hast du das vernünftig geklärt und dann kannst du dir immer noch überlegen, weil du ja schon gesagt hast, bitte akzeptiere das, wenn dir dann Druck gemacht wird, wenn du dann Nachrichten bekommst, wenn du angeschrieben wirst, kann man auch eine gewisse Zeit lang Leute stumm stellen. Also ich sage jetzt mal so im WhatsApp-Zeitalter, man kann so einen WhatsApp-Chat auch stumm stellen und dann muss man darauf nicht reagieren. Und dann ghostest du in dem Moment nicht mehr, sondern du hast ganz klar gesagt, was deine emotionalen Bedürfnisse sind. Und ich will das nochmal unterstreichen, was Sophia schon zweimal gesagt hat. Wenn ihr überhaupt befreundet seid und man von einer Freundschaft spricht, dann ist das immer eine Zwei-Wege-Geschichte. Und so wie du es aktuell beschreibst, investierst du immer, wenn der Bedarf bei dieser anderen Person ist, rein. Aber ich habe jetzt im Moment noch nicht so wirklich das große Gefühl, dass du da viel rausbekommst, sondern ganz im Gegenteil, du wirst weiter unter Druck gesetzt. Und das kannst du dann auch nochmal testen, ob das akzeptiert wird. Und wenn es dir besser geht, dann kannst du unter Umständen sehr, sehr vorsichtig das wieder anwärmen und muss dann schauen, wie es dir damit geht. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und man muss nicht die Verantwortung für toxische Menschen übernehmen, die nicht in der Gegenspur investieren, weil damit reibst du dich auf. Und ich bin da völlig bei Sophia. Panikattacken sind ganz, ganz schrecklich. Und wenn es soweit ist, ist es allerhöchste Zeit, dass du das Signal hochhebst und sagst, jetzt müssen wir hier pausieren.
Das
und
vielleicht auch weiter. Hilfe in Anspruch nehmen, denn Panikattacken sind ernst zu nehmen.
Ja.
Ich muss noch was dazu sagen, weil, also erstens, es ehrt dich sehr, dass du das vernünftig klären willst und dass du das so machen möchtest. Ich glaube, ich würde dazu raten, wirklich sehr, sehr klar zu sein. Also so, wie Alexander das gesagt hat, also das wirklich formulieren, entweder machst du es schriftlich, angenehmer und oder freundlicher ist es eigentlich in einem Gespräch, aber in einem Gespräch solltest du dir vorher drüber im Klaren sein, es muss bestimmte Regeln geben, du musst aussprechen können. Du musst es sagen können, weil in einem Gespräch, also so wie du diese Person beschreibst, kann es gut sein, dass du sofort unterbrochen wirst und gar nicht das sagen kannst, was du sagen willst. Wenn das nicht geht, dann geh einfach. Dann machst du es halt schriftlich. Dann geht's eben nicht mündlich. Also es muss so sein, dass du das aussprechen kannst. Und es muss danach so sein, wenn ihr da noch darüber sprecht, dass es nicht darum geht, dass die andere Person dir Vorwürfe macht. Also wenn die dann noch Fragen dazu hat, kannst du die ja beantworten. Wenn die andere Person aber anfängt, dir Vorwürfe zu machen oder sonst irgendwas, auch das beenden. Und das ist echt schwierig. Also das ist, wenn du das in einem Gespräch machen möchtest, bitte mach dir das vorher sehr, sehr klar und versuch irgendwie dich daran zu halten, denn sonst, also diese Person ist einfach sehr, sehr geübt darin, das so zu machen, dass es für dich unangenehm wird.
Aber diese Regeln muss man doch vorher bei dem Gespräch dann auch laut sagen. Muss man, pass auf, ich sag dir vorher, ich werde das tun. Wenn du das machst, dann mache ich das. Wenn du das machst, mache ich das.
Ja.
Das muss man sagen und versuchen, sich daran zu halten. Wenn du merkst, das geht nicht, dann verlass diese Situation. Das ist völlig okay. Man darf dann aufstehen und gehen, vor allem, wenn du es vorher angekündigt hast. Und ansonsten, wenn du es schriftlich machst und merkst dann, der andere lässt sich nicht in Ruhe, dann bin ich da wirklich bei Alexander zu sagen, das ist dann kein Ghosten, sondern das ist, du hast es angekündigt, du hast gesagt, ich brauche eine Pause. Und wenn dann Fitzelchen Freundschaft ist, dann akzeptiert die andere Person die Pause. Und wenn sie das nicht akzeptiert, dann ist es tatsächlich an dir auch zu sagen, du, ich entweder ich schalte dich stumm oder auch kannst du auch nochmal sagen, ja, ich werde dich jetzt stumm schalten.
Genau.
Ich halte das so nicht mehr aus. Ich kann dir dazu auch nichts mehr sagen. Das führt zu nichts. Ich werde dich jetzt stumm schalten oder ich werde deine Mails in den Spam-Ordner schieben oder ich gehe nicht mehr dran, wenn du anrufst. Das ist nicht unfreundlich oder sonst irgendwas, sondern das ist notwendig. Notwendig für dich, um psychisch gesund zu bleiben bzw. zu werden.
Ja.
Da wünsche ich dir genug Kraft und vor allem viel Erfolg dabei. Und bitte mach das möglichst bald.
Ihr werdet es nicht glauben, aber ich bin auf dem Boden angekommen.
Ja, krass.
Also, ja, also es kann natürlich sein, da der Chat dann doch, wenn man dann ihn angehalten hat und dann weiter scrollt, dass ich was überscrollt habe, nur tatsächlich.
Also falls jemand von euch noch eine Frage hat, die übersehen wurde, dann stellt sie jetzt nochmal ein.
Jetzt.
Die wurde dann nicht absichtlich übersehen.
Nein, ich übersehe nicht absichtlich Fragen. Da war eine richtige Frage von Moll-Biologe98. Hier kommt noch eine. In letzter Zeit, Illuminati18. In letzter Zeit hört man immer wieder von Hypersensibilität. Was ist davon zu halten? Ist das eine fundierte Diagnose, eine Modeerkrankung oder Schwurbelei?
Ich bin unsicher. Hast du, bist du sicher in dem, was du dazu jetzt antwortest? Dann mach gerne du.
Nee, also ich würde auch, zumindest in meinem Studium gab es das noch nicht als Diagnose. Ich weiß auch jetzt gerade aktuell nicht, ob es in den neuen Diagnosekatalogen der Psychodiagnostik vorhanden ist.
Ich meine, es ist eben keine Diagnose. Also es ist keine Persönlichkeitsstörung oder eine Erkrankung, sondern es ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Mhm. Und ich meine auch, dass es dazu Forschung gibt, Aber ich weiß nicht, wie viel gesichertes Material es da inzwischen schon gibt. Da bin ich tatsächlich überfragt. Genau. Das kann man wahrscheinlich rausfinden. Aber was ich weiß, ist, dass natürlich damit sehr, sehr viel Schwurbelei betrieben wird, weil man ja dann sagen kann, ja, ich bin halt hypersensibel und das dann irgendwie besonders toll. Also die Frage ist, wenn dich das interessiert, ist es so, dass jemand in deinem Umfeld so ist oder du für dich so bist, dann ist die Frage, was brauchst du denn, damit es dir hilft? Also ist es für dich wichtig, dass es das gibt? Also es gibt sicherlich, kann man sagen, es gibt Menschen, die sind in diesen Bereichen sensibler als andere Menschen. Natürlich gibt es das. Und es gibt auch Menschen, die sind extrem geräuschempfindlich oder einfach so generell empfindlich, wenn sehr viele Reize auf sie einströmen. Und es gibt Menschen, ihnen macht das gar nichts aus. Also du kannst für dich einfach sagen, es gibt verschiedene Persönlichkeitstypen und darunter gibt es eben Menschen, auf die all das, was jetzt so im Internet zu finden ist, unter Hypersensibilität zutrifft. Die Frage ist, was machst du damit? Also brauchst du das für dich, um zu sagen, ja, ich bin so, oder um anderen zu erklären, warum du so bist? Ich finde, dafür braucht es eigentlich jetzt nicht unbedingt dieses Wort, sondern du kannst auch sagen, ich bin total geräuschempfindlich, mir ist es hier zu laut oder irgendwie sowas. Mhm. Aber jetzt weiß ich natürlich nicht genau, worauf du raus willst und so richtig sicher in diesem Begriff sind Alexander und ich eben nicht. Also es ist nicht nur Schwurbelei, meine ich, nein. Aber ich bin mir da nicht sicher.
Das geht aber auch ein Stück weit, ich würde es noch einmal sagen, in den Bereich auch Content-Warnungen, Trigger-Warnungen, Gestalten des Alltags und auch da muss man immer sagen, natürlich kann man jetzt sagen, ich bin eine hypersensible Persönlichkeit, deswegen kann ich bestimmte Dinge nicht. Man muss sich aber auch immer die Frage stellen, was kann man tun, um an einem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, trotz gewisser Einschränkungen. Also soll heißen, das Ziel kann ja nicht sein, weil es jetzt eine potenziell neue oder neu zu erforschende Diagnose gibt, haben wir einen Teil von Menschen, die also nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, sondern wir versuchen ja auch im Rahmen von Psychotherapie, gerade bei Angsterkrankungen und auch übrigens bei posttraumatischen Belastungsstörungen, wo es ja eigentlich nur Trigger gibt, das ist ja auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass dieser Begriff eigentlich in der Psychotherapie, in der Psychodiagnostik sehr klar definiert ist und dazu gehört nicht ein Spinnenfoto zwingend auf Twitter, sondern da hat jemand Angst vor Spinnen, hat eine Phobie und dann wird die Phobie durch die Spinne ausgelöst. Das ist aber kein Trigger, so wie wir sie in der posttraumatischen Belastungsstörung definieren. Und da geht's ja dann im Grunde genommen darum, was kann ich Menschen an Hilfestellungen geben, dass sie trotz gewisser Einschränkungen oder Persönlichkeitsmerkmal, das finde ich sehr schön, dass du es so genannt hast, Sophia, möglichst gut an einem in Anführungsstrichen normalen, das ist ganz schlimm, diesen Begriff. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob mir ein besserer Begriff einfällt. Ich setze ihn mal in Anführungsstrichen, am normalen gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, weil sich aus dem Leben komplett rauszunehmen und zu isolieren, erleben wir jetzt gerade in der Pandemie, wo wir das alle machen müssen, ist halt auch nicht so wirklich schön. Und da geht es darum, einen Mittelweg zu finden.
Ich denke, dass viele von euch, so wie wir auch da draußen festgestellt haben, dass euch plötzlich Dinge zu laut sind. Dass man plötzlich sagt, mein Gott, ist hier ein Lärm. Oh Gott, in diesem, also Sophia, wo hatten wir das vor kurzem, wo wir essen waren? Oder
in irgendwas? So einem Restaurant, ja. Also ich finde, fand volle Restaurants schon immer,
war immer nicht schon schön. Nervig.
Möchte ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich
da hatten wir Flucht
war gedacht. Ja trotzdem essen und es war okay. Aber das war tatsächlich so, das war halt das erste Mal seit was weiß ich wie lange, dass ich in einem vollen Restaurant war. Und es war auch ein bisschen laut.
Aber früher hätten wir da nicht so reagiert. Wahrscheinlich.
Ich hätte da nicht essen können tatsächlich. Ich war dann froh, dass es hatte aufgehört zu regnen. Man konnte draußen sitzen. Insofern war das Problem dann gelöst. Aber ich hatte tatsächlich, als wir da drin waren, das Gefühl, ich kann da jetzt nicht essen. Also theoretisch kann ich es schon. Ich kann da Nahrung zu mir nehmen, aber ich kann das nicht genießen. So.
Wir waren ja Ende November im Münchner Raum unterwegs, weil wir da Dinge zu organisieren hatten. Haha. Und sind dann tatsächlich durch die Münchner Innenstadt gegangen. Ich wohne jetzt in Hamburg, was ja keine kleine Stadt ist, bin aber hier auch gar nicht so viel unterwegs gewesen. War denn jetzt also gezwungen, einmal im Grunde genommen vom Münchner Hauptbahnhof so quer bis zum Rathaus durch die Münchner Innenstadt zu laufen. Das war das erste Adventswochenende und ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Also ich habe wirklich Probleme bekommen, gedacht, wo kommen diese Menschen her? Warum ist das hier so voll? Warum ist das so laut? Das hat ganz viel mit mir gemacht. Das war für mich fast unerträglich. Und ich bin vor vielen Jahren mal in eine Großstadt gezogen. Das soll nur heißen, und nochmal unterstreichen, was ihr beide sagt, wenn diese Pandemie jetzt dann irgendwann wieder vorbei ist, werden wir sowieso alle, auch die in Anführungsstrichen komplett normalen, aber trotzdem bekloppten Menschen, so wie ich, Großstädte, Menschenansammlungen, Restaurants, all die selbst empfinden, und dann muss man sich da auch wieder herantasten. Das ist auch normal. Trotz allem möchte ich auch nach der Pandemie in der Lage sein, wenn ich dann in Bayern wohne, auch mal wieder in eine Großstadt zu gehen, das auch wird, Spaß daran.
Wird nicht mehr passieren.
Nein.
Ja, weil du mir die Knie brichst. Aber das möchte ich schon auch nochmal wieder haben, dass ich dann jemand sage, so, jetzt habe ich mal wieder Bock auf Großstadt und dann mal loszufahren, in die Großstadt zu gehen, da auch Freude dran zu haben. Das ist mir auch wichtig, weil das ist ja auch ein Ereignis und das möchte ich mir nicht aus meinem Leben rausnehmen. Aber das werde ich trainieren müssen, das weiß ich jetzt schon.
Also wir haben noch, ich sehe jetzt hier drei. Das eine ist in seiner Kürze sehr groß. Wie kann man über einen Tod hinwegkommen?
Du kannst es auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich schwierig, das jetzt so in Kürze zu beantworten. Es gibt ganz viele Menschen, die in der Trauerbegleitung arbeiten und Trauergruppen leiten und. Also man kann sich da Unterstützung holen, denn aus deiner Frage höre ich raus, du hattest gerade so ein Ereignis und hast das Gefühl, du kommst nicht drüber weg. Aber also ich versuche es jetzt kurz zu beantworten, weil sonst werde ich sehr, sehr lange reden und Alexander muss demnächst ins Bett. Ne? Die Mechthild Schröter-Ruhpieper, die eine ganz, ganz fantastische Trauerbegleiterin ist, hat immer gesagt, es ist mit dem Tod von jemand Nahestehenden ist es für immer anders. Aber es wird irgendwann anders gut. Und ich finde das sehr, sehr tröstlich, weil natürlich wird es für immer anders sein. Es fehlt jemand. Und es ist auch völlig okay, da traurig zu sein. Und ich bin auch jetzt nach fast 5 Jahren, in denen ich meine beste Freundin nicht mehr habe, nach wie vor traurig darüber, weil sie ja auch nach wie vor tot ist. Also ich finde, man muss da nicht irgendwie in einer bestimmten Zeit drüber wegkommen, sondern ich glaube, es geht eher darum, damit zu leben. Das gehört einfach zum Leben dazu, für jeden von uns. Und bei dir war es jetzt halt ein größeres Ereignis. Du wirst damit leben können. Da bin ich mir sehr sicher, weil das schaffen wir alle irgendwie, es sei denn, es ist jetzt, du hast jetzt dazu noch irgendwie irgendwelche Probleme, wo du jetzt einen Therapeuten oder Therapeutin bräuchtest, um da das zu verarbeiten. Aber der Tod von jemandem macht ganz viel und macht alles anders für immer. Aber es kann halt auch anders gut sein.
Ja, und
das wird es irgendwann. Das dauert eben eine Weile. Beim einen dauert es länger, beim anderen weniger lang. Und es ist auch so, dass das in Wellen verläuft. Also das ist nicht so, dass es langsam immer besser und besser wird und irgendwann bist du drüber weg, sondern es ist mal, ist es besser, dann wird es wieder schlechter. Das hast du wahrscheinlich jetzt auch schon festgestellt, dass es so ein bisschen Schwankungen unterworfen ist. Lass die Trauer da sein. Weil die gehört dazu und die bedeutet ja auch, dass da jemand ganz, ganz Tolles in deinem Leben war.
Ignoriere den Satz von Menschen, soweit du kannst, wenn sie sagen, jetzt ist aber dann mal gut. Das ist nicht hilfreich.
Oder sag, also ignorieren ist schwierig, aber sag dir, die haben nicht recht. Und schau gerne mal, also wenn du schaust bei Mechthild Schröter-Ruhpieper, die hat ganz wundervolle Sachen geschrieben zum Thema Trauer. Da weiß ich eben, dass sie gut sind. Es gibt noch ganz viele andere Bücher und die können schon helfen, einfach um zu wissen, das ist normal, ich bin nicht alleine. Und was hilft, um sich besser zu fühlen, das hängt von dir ab. Also vielleicht hast du festgestellt, dass es dir hilft, wenn du mit Menschen über den Verstorbenen sprichst. Kann aber auch sein, dass es dir hilft, wenn du mit Menschen zu tun hast, die gar nichts davon wissen, dass jemand gestorben ist. Also mir hilft es persönlich oft, wenn es mir so ganz schlecht geht, dass ich mit Menschen zu tun habe, die gar nicht wissen, dass es mir schlecht geht und wo ich dann so tun kann, als würde es mir gut gehen. Das ist einfach für mich angenehm zu sehen, das geht und einfach mal so eine Auszeit für den Kopf zu haben von dem, ich bin diejenige, die jetzt hier gerade jemanden verloren hat. Also schau da einfach für dich, was du tun kannst. Und ich wünsche dir ganz viel Kraft und hoffe, du kannst es irgendwie auch da sein lassen, diese Traurigkeit, weil die ist nichts Krankhaftes oder irgendwas, sondern die ist einfach normal.
Deswegen finde ich ja dein Format Totgequatscht auch so gut, weil wir natürlich in unserer Gesellschaft einfach ein Stück weit, habe ich den Eindruck, mitunter manchmal verlernt haben, dass der Tod zum Leben dazugehört und ein ganz elementarer Bestandteil unseres Lebens ist, sowohl der eigene als auch der Tod von Menschen um uns herum. Und insofern ist es dann manchmal, gerade wenn es der erste Tod ist, den man erlebt im Freundes- oder Familienkreis, hat das eine besondere Wirkung, damit umgehen zu müssen. Und deswegen finde ich auch das Reden über das Thema, sofern man das ertragen kann. Und wenn man jetzt gerade aktuell in der Trauerphase ist, kann es hilfreich sein, vielleicht ist es aber auch nicht hilfreich. Das muss natürlich jeder für sich anschauen. Aber deswegen finde ich das wichtig, dass du auch ein Format machst, dass dieses Thema, was sowieso da ist, jeden Tag um uns herum, immer überall und für jeden, dass das einfach mal adressiert wird und angesprochen wird, weil das ist etwas, was wir gerne alle immer vergessen wollen, dass das da ist. Aber es nützt ja nichts, ist da und wir werden alle irgendwie damit umgehen müssen.
Gibt es die erste Folge von Totgequatscht bei YouTube mit der Mechthild?
Es gibt, glaube ich, alle Folgen bei YouTube. Dann also kannst du schauen, auf dem Wild Mikes Kanal gibt es alle Folgen von Totgequatscht.
Und in der ersten Folge war die Mechthild zu Gast und hat da sehr schlaue Sachen dazu gesagt.
Es ist ein ziemlich fürchterlicher Ton, glaube ich, oder es ist irgendwie ein Brummen von Mechthilds Laptop in der ersten Folge. Das muss man versuchen.
Ich habe sehr gelitten, Alexander.
Irgendwie zu überhören. Aber so, das hat den Vorteil, du kannst da ja auch rumspulen oder stoppen, wenn es dir irgendwie zu viel wird. Aber vielleicht hilft dir das, wenn du da mal reinschaust.
Also und wenn nicht, ist es auch okay. Davon auch
nicht. Ja, eben, natürlich. Ich habe noch eine Frage, die auch das Potenzial hat, dass es, also es könnte sein, dass ihr das relativ knapp beantworten könnt, tatsächlich.
Indem wir sagen, keine Ahnung, wissen wir nicht.
Nee, weil ihr habt das immer mal wieder beantwortet und gelegentlich knapp, gelegentlich lang. Rasot schreibt: Wie kann man jemandem helfen, der suchtkrank ist, als Freund?
Nicht?
Ich habe jetzt fast nicht mehr ausgehalten.
Also nicht in einem therapeutischen Kontext. Also Freunde sind dafür da, dass sie da sind. Punkt. Du kannst für deinen Freund da sein. Du wirst wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit ihn nicht dazu bringen, von seiner Suchterkrankung Abstand zu nehmen oder ihn da therapieren können. Das ist auch nicht die Aufgabe von Freunden und dafür sind Freunde auch nicht ausgebildet. Das ist ganz, ganz wichtig. Was du machen kannst und solltest, wäre meiner Wahrnehmung, je nachdem, wie sehr dich das belastet, auch mal ein Sorgentelefon zum Beispiel telefonieren und da deine Sorgen und Nöte und Ängste lassen. Und natürlich kann man, da weiß ich aber nicht, wie eure Freundschaft gelagert ist und wie offen dieses Thema thematisiert wird, das vielleicht auch mal ansprechen. Also den Alkoholkonsum oder den, was auch immer es für ein Suchtmittel ist, ansprechen. Das dürfen Freunde auch tun, auch wenn sie dann rechnen müssen, wenn es eine Suchterkrankung ist, dass die Antwort nicht schön ist und das geleugnet wird und das vielleicht sogar auch mit einer gewissen Emotionalität, Aggressivität, nicht körperlich, aber man kann ja auch verbal aggressiv sein und das wegleugnen wollen. Das wäre eine Möglichkeit, die dir passieren kann. Das musst du eindenken. Aber wenn es dir wichtig ist, sollte man es zumindest mal ansprechen, dass man den Eindruck hat: Ich glaube, du hast ein Problem. Wie siehst du das denn? Ich nehme das so und so wahr. Aber du kannst niemanden über die Ziellinie zu einer Therapie, zu einer Entgiftung tragen. Das kann man nicht. Das will man. Da sind wir auch wieder so ein bisschen wie bei den depressiven Freunden, Partnern, die man therapieren möchte. Und das kannst du noch nicht mal, wenn du Psychologe bist und mit einem Suchterkrankten in einer Paarbeziehung bist oder mit einer depressiven Persönlichkeit, auch da wirst du nicht therapieren können, weil das nicht die Position ist. Selbst wenn du eine therapeutische Ausbildung hast, das funktioniert in solchen Settings nicht. Aber begleiten kann man es, aber du hast da auch nicht die Verantwortung und Pflicht, letztendlich dieses Problem zu lösen.
Das kann nur die Person selbst.
Ja.
Nur die Person selbst.
Ja, was Alexander sagt. Ja. Ich find's, also ich würde sogar raten, es anzusprechen, wenn es ein Freund ist, dann finde ich, ist es wichtig, dass da jemand ist, der es mal sagt. Und
sollte man auch sagen, ich bin da, wenn du was brauchst, aber ich sage dir,
ich bin da, wenn du was brauchst, aber ich besorge dir nichts.
Im Kontext.
Also ich bin da, wenn ich helfen kann.
Naja, klar.
Also, aber du musst das machen, du musst das wollen und nicht ich.
Also man kann schon, ich finde, das können Freunde machen, zu sagen, so, wir setzen uns hin und gucken mal, wo sind denn hier Gruppen von anonymen Alkoholikern, oder ich helfe dir, einen Therapeuten zu finden. Also das finde ich,
wenn der das will,
grundsätzlich, ja, also natürlich, ich helfe dir, impliziert, jemand möchte das. Also das können grundsätzlich Freunde, solche praktischen Dinge, da kann man schon helfen, ne? Oder wenn jemand sagt, ich schaffe das nicht, da anzurufen, das kann man schon machen, dass man jemanden da unterstützt, wenn der das möchte. Also diese Dinge gehen, oder ich fahre dich dahin, oder ne, ich gehe da mit dir hin und warte im Wartezimmer, wenn du irgendwie da Unterstützung brauchst. Sowas kann man schon machen, aber alles andere, wie Alexander sagt, was therapeutisch ist, könnt ihr als Freunde nicht leisten, und das könnte ich auch nicht und Alexander auch nicht. Also auch wenn man selber so eine Ausbildung hat, in der Freundschaft ist das nicht möglich und auch nicht angebracht, sollte man nicht.
Und weil es mir auch nochmal durch den Kopf geht, natürlich auch das Leihen von Geld ist eher eine stabilisierende Wirkung. Damit hilft man dann auch nicht. Also viele Suchterkrankungen haben also ja auch dann die Problematik, dass Menschen dann irgendwann zu Freunden gehen und sagen, ich brauche jetzt mal gerade Geld, kannst du mir Geld leihen, all diese Dinge. Damit hilft man dann auch nicht, und das darf man auch adressieren, im Zweifelsfall je nach der Freundschaftsebene. Aber da kommt man dann tatsächlich in dieses Gefüge der Co-Abhängigkeit hinein. Und wenn wir bei, sagen wir mal, nicht erlaubten Substanzen sind, also Alkohol ist ja leidigerweise einfach frei verkäuflich, obwohl es ein schweres Suchtmittel ist, da sind ja dann entsprechend durch die Illegalität die Preise auch höher. Und wer da so das mal erlebt hat, wie auch immer, das ist ja ganz, ganz dramatisch, wenn dann irgendwann Haus und Hof verkauft wird für die Drogen und dann wird an die Freunde gegangen und um Geld gefragt. Das ist dann eigentlich keine freundschaftliche Hilfe mehr. Und das ist aber sehr, sehr schwer zu ertragen, da dann auch Nein zu sagen und sagen, nein, das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil ich weiß, was du mit dem Geld vorhast. Du musst eigentlich was anderes machen, um dein Problem zu fügen. Es ist ganz schwarz gemalt, ganz düster.
Also ich finde, was einem hilft in diesen Situationen, ist, sich klarzumachen oder auch zu sagen, ich werde dir nicht helfen, den falschen Weg weiterzugehen. Ich finde, das ist ein schönes Bild, und das ist halt so ein Satz, der das einfach gut ausdrückt, sagen, ich helfe dir gerne bei allem, was der richtige Weg ist, aber ich werde dir, auf diesem Weg helfe ich dir nicht, und dazu gehört eben auch das Leihen von Geld oder,
das ist super zusammengefasst,
besorgen von Alkohol oder sonst irgendwas. Ja.
Ach, schon eine tolle
Frau.
Das ist
trotzdem schwer, und
danke. Toll.
Ich habe noch,
also schön ist es nicht, aber
ich habe noch eine letzte Frage, wo ich denke, die sollten wir dringend noch beantworten, und dann muss der Alexander wirklich schlafen. Zoes Welt schreibt.
Sagt der Mann, der dreimal heimlich gegähnt hat in der Sendung. Ich habe das genau gesehen.
Ich habe das übrigens auch gesehen. Es hat auch was mit mir gemacht, möchte ich noch sagen.
Ich übergehe das einfach.
Ja.
Gähne kurz. Okay.
Aber schieb's ruhig mir in die Füße.
Ja, problemlos. Und schreibe und lese. Ich, 34, bin psychisch so krank, komplexe PTBS, was ist das?
Posttraumatische
Belastungsstörung. Zwänge, dass ich seit 8 Jahren arbeitsunfähig bin. Ich habe aber seit vielen Jahren einen starken Kinderwunsch. Neben dem fehlenden Partner möchte ich mich keinem Kind zumuten. Ich denke, ich sollte versuchen, damit abzuschließen, aber ich weiß nicht wie. Immer wenn ich Kinder sehe oder Schwangerschaften mitbekomme, kommen mir die Tränen. Habt ihr irgendeinen Rat, wie ich damit umgehen kann? Ich hoffe, das ist keine doofe Frage. Nein, das ist keine doofe Frage. Ich will jetzt auch nicht sagen, die Frage ist super, das klingt dann irgendwie nicht angemessen, aber es ist wirklich keine doofe Frage.
Gibt es hier in dem Format ja auch gar nicht.
Eben. Nee, gibt gar keine doofen Fragen. Mein erstes Gefühl ist, das tut mir sehr, sehr, sehr leid. Also, dass du schon so lange da am Kämpfen bist und das so lange schon so schwierig ist. Und dann jetzt noch diese Unsicherheit dazu kommt, was mache ich mit dem Kinderwunsch? Ich finde das tatsächlich, also, oder ich kann das von hier aus überhaupt nicht beurteilen. Also, du hast zwar gesagt, ne, du bist, also es klingt so, als würde ich jetzt dann auch sagen, es ist jetzt keine gute Idee, ein Kind zu bekommen. Aber sicher bin ich mir da eben nicht. Also ich nehme ja mal an, du bist therapeutisch begleitet oder vielleicht machst du auch gerade keine Therapie. Also das, wie der Grad deiner psychischen Belastung ist und wie wahrscheinlich es ist, dass es dir doch irgendwann wieder besser geht, das kann ich nicht beurteilen, weil normalerweise muss man sich nicht damit abfinden, dass das so ist. Also auch Zwänge sind ja therapierbar, aber das ist jetzt nicht deine Frage, aber irgendwie.
Wir wissen nicht, wie schlimm es ist. Also,
oder bin ich so ein bisschen unzufrieden damit, mit diesen 8 Jahren. Aber vielleicht ist es ja schon, also wird es besser, aber halt nicht so gut, dass du wieder arbeiten kannst oder das weiß ich nicht. Aber es hängt mir so ein bisschen im Hinterkopf. Also vielleicht überprüfst du für dich mal, machst du Therapie? Kümmerst du dich darum, dass es besser wird? Hast du da die richtigen Ansprechpartner? Gibt es vielleicht was du noch probieren könntest? Also hast du vielleicht mal einen stationären Aufenthalt gehabt? Oder wenn nicht, wäre das was du mal probieren könntest oder so? Also das liegt mir einfach am Herzen, dass du da nochmal für dich schaust. Ich finde das sehr, sehr, sehr verantwortungsvoll und ganz großartig, dass du für dich sagst, ich glaube, das ist jetzt nicht der richtige Moment, um ein Kind zu bekommen. Das finde ich ganz, ganz toll. Und
das machen so viele Menschen nicht.
Ja, und das erfordert, also das ist so verantwortungsvoll und auch so liebevoll, weil du eben an das Kind denkst und nicht in erster Linie an dich und dieses Gefühl, ich will aber jetzt ein Kind haben.
Super, ja.
Das finde ich ganz, ganz großartig. Und
hier kommt der Nachtrag. Mhm. Ich suche seit 2 Jahren nach einem Therapieplatz. Mein Gott, du. Oh Gott, tut mir leid. Ich hatte 2 Klinikaufenthalte und 3 ambulante Therapien. Also tut was.
Okay.
Das mit dem Therapieplatz seit 2 Jahren. Habt ihr nicht mal
Alexander, gesagt? Hast du da eine Idee noch, wie man... Also weil ein Therapieplatz, das dürfte eigentlich nicht sein, dass...
Also zum einen möchte ich das nochmal unterstreichen, was Sophia gesagt hat. Das hat mich auch betroffen gemacht, das zu lesen. Und natürlich jetzt auch gerade diese Historie der Therapie und so dieses Gefühl, dass es eben nicht mehr weitergeht, dass man sich damit abfinden muss, das macht mich auch betroffen. Gleichwohl, das, was auch mir dann in dem, was du geschrieben hast, durch den Kopf geschossen ist, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, dass ich sofort gedacht habe, Mann, trotzdem ist da noch dieses Maß, dieses hohe Maß an Verantwortungsbewusstsein da, was ich ganz, ganz großartig fand. Also sage ich nicht nur, weil Sophia immer recht hat, sondern weil ich das genauso emotional empfunden habe, aber wir können ja nicht zeitgleich reden. Und ja, also das ist jetzt natürlich die Frage, in einer Pandemie und in deiner Situation hat man manchmal auch so gar nicht mehr die Kraft, sich noch zu kümmern. Aber 2 Jahre nach einem Therapieplatz suchen, da würde ich dir schon nochmal empfehlen, wenn du da die Energie dafür hast, bei der Kassenärztlichen Vereinigung deines Bundeslandes oder auch mit deiner Krankenkasse nochmal zu sprechen. Denn wenn du so lange erfolglos auf der Suche nach einem Therapieplatz bist und natürlich hier auch eine belegte Historie davon hast, dass es dir eben gesundheitlich nicht gut geht, dann gibt es eigentlich da auch Optionen, dass man zum Beispiel oder gewissen Regularien, die man zu erfüllen hat, zum Beispiel Therapieplätze bekommt, die man eigentlich nur bekommt, wenn man Privatpatient ist. Und dann wird das trotzdem von der Krankenkasse gezahlt. Das ist Behördenwust, das ist nervig, das ist anstrengend, das kostet Kraft. Aber demgegenüber würde natürlich für dich stehen, dass du vielleicht jetzt dann wieder mal die Gelegenheit bekommst, wieder professionelle Hilfe an die Seite zu bekommen. und dass nicht noch mehr Zeit verstreicht, in der es dir im Grunde genommen schlecht geht, ohne dass es weitergeht. Also das würde ich dir nochmal dringend empfehlen, dass du nochmal versuchst, diesen Weg einzuschlagen. Denn das kann ja so jetzt auch nicht weitergehen.
Gäbe es denn da jemand vielleicht, der dich auch unterstützen kann? Weil das ist tatsächlich was. Zum Beispiel. Das darf eine Freundin oder deine Mutter, deine Schwester, irgendjemand, Freund, Nachbar, sonst wer. Da dürfen Leute für dich anrufen. Du musst da nicht selber anrufen. Das ist
ganz wichtig.
Ne? Das ist wirklich so, das ist okay. Du solltest in der Nähe sein, also du solltest dann neben sitzen, weil das kann sein, dass sie dann sagen, ich möchte mal kurz mit der sprechen und dass sie mir das einfach bestätigt. Sowas.
Genau.
Aber du darfst dir da wirklich Hilfe suchen und es können auch andere Leute für dich diese Anrufe tätigen. Das sage ich, glaube ich, auch immer wieder, weil das ist so stressig und so nervig, schon wenn man psychisch stabil ist. Und ich finde das wirklich ganz schrecklich, dass Menschen in deiner Situation dann auch noch sich damit auseinandersetzen müssen. Und das ist kaum zu schaffen. Also deswegen such dir gerne Hilfe, dass jemand dich da unterstützt, um einen Platz zu finden. Und du hattest aber eigentlich ja nach was anderem gefragt, ja, nämlich nach deinem Kinderwunsch. Also davon abgesehen, dass ich das großartig finde, dass du da so verantwortungsvoll umgehst. Du bist 34, hast du geschrieben, ist es richtig?
34? Ich glaube, ja.
Also ich finde, mit 34 ist es ja nicht so, dass du dir sagen musst, entweder jetzt oder gar nicht.
Genau.
Da ist ja noch ein bisschen Luft. Also deswegen, vielleicht könnte dir das helfen, dass du dir sagst, wenn ich in 2 Jahren mich da nochmal mit beschäftige, ist es immer noch wunderbar möglich, schwanger zu werden und ein Kind zu bekommen. Und ich vertage das jetzt einfach. Du musst das jetzt nicht abschließen und sagen, das wird nichts. Du kannst einfach sagen, im Moment geht es nicht, aber in 2 Jahren oder also in dem Jahr finde ich, das macht schon wieder Stress. Also für mich wäre das jetzt so. Mhm. Ich würde dir raten zu sagen, und in 2 Jahren gucke ich mir das nochmal an. Und vielleicht ist dann die Situation eine ganz andere. Vielleicht hast du bis dahin jemanden kennengelernt oder bist psychisch so stabil, dass das möglich ist. Vielleicht sogar auch mit einer Familienhilfe oder. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten und du bist da definitiv noch nicht zu alt.
Familienhilfe, kannst du das ganz kurz noch anreißen?
Also es gibt schon für Mütter, die in bestimmten Situationen, also die entweder psychische Probleme haben oder sonst irgendwas. Also man kann Hilfe bekommen, wird vom Jugendamt auch finanziert. Das nennt sich Familienhilfe und die unterstützen einen. Also man ist jetzt nicht zwangsläufig alleine mit einem Kind, sondern man kann sich da immer Hilfe holen. Lustig, dass das heute jetzt so Thema ist, wo ich das heute das Bedürfnis war, das zu posten, weil ich es so wichtig finde, dass Eltern sich Hilfe holen können. Und es gibt Hilfe. Ja, also auch das ist eine Möglichkeit. Ich möchte aber jetzt nicht das Gefühl erwecken, dass man sagen kann, naja, wenn ich psychisch krank bin, dann kriege ich ein Kind, dann hilft mir da schon jemand. Das ist damit nicht gemeint. Sondern einfach, dass du für dich, wenn du jetzt sagst, ich entscheide mich jetzt dafür, bestimmt auch Momente haben wirst, wo du denkst, ja, schaffe ich das wirklich und so. Also mir geht es jetzt um diese Zweifel und nicht darum zu sagen, ich bin verantwortungslos und mache es dann einfach trotzdem. Aber also die Sorge habe ich bei dir jetzt nicht. Ich wollte es jetzt nur für alle Menschen, die das hören oder sehen, nochmal deutlich machen. Darum geht es natürlich nicht. Aber gib dir doch die Zeit. Ja, und guck in 2 Jahren nochmal. Und selbst wenn es dann nicht geht, gibt es ganz viele Möglichkeiten, irgendwie für ein spezielles Kind besonders da zu sein. Ja, also es gibt zum Beispiel, ich weiß leider den Namen vergessen, es gibt jemanden, der sich sehr bemüht, dass zum Beispiel Kinder, die in Kinderheimen aufwachsen, dass die eine Person von außerhalb haben, die praktisch wie so ein Pate ist für diese Kinder und die auch wirklich das Leben lang da ist. Also das ist nicht irgendwie so ein Projekt, sondern das ist es sind einfach Verbindungen, die man dann eingeht, die auch ein Leben lang so sind. Das heißt nicht, dass das Kind dann bei dir lebt oder sonst irgendwas, sondern dass man also als Pate für dieses Kind da ist. Oder es gibt die Möglichkeit, auch als Pflegefamilie irgendwann da zu sein. Das kannst du auch machen, wenn du älter bist und stabil bist. Also es heißt nicht, nur weil du keine eigenen Kinder vielleicht haben kannst, dass dein Leben ohne diese Kinder irgendwie sein muss. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber die schiebst du jetzt nochmal weiter nach hinten, sondern gib dir erstmal diese 2 Jahre und vielleicht sieht es dann ganz anders aus.
So.
Tommy muss schlafen.
Tommy ist eingeschlafen, schade.
Nee, der muss gleich schlafen.
Nein, gar nicht. Alles gut. Ich gehe gleich los. Vielen, vielen Dank an euch beide. Hier wird ganz viel geflauscht. Millionen von Herzen fliegen euch zu. Es wurden auch einige Lobs, die ich jetzt nicht explizit vorgelesen habe, weil einfach die Situation gerade nicht da war. Also wirklich, ja, es ist, lohnt sich wie immer. Alexander, Sophia, schaut euch den Chat nochmal an. Hier wird geflaut.
Ja, danke, dass ihr so dabei seid und Fragen stellt. Und ich weiß ja, dass ihr euch auch umeinander dann im Chat kümmert.
Und wie, genau.
Ich freue mich immer auf den nächsten Tag, wenn ich dann das in Ruhe mir durchlesen kann.
Vielen Dank. Ganz großartig. Und alle, die ich übergangen habe, also wir haben ja die Zeit gefüllt mit Fragen. Es ist jetzt nicht, also ich hätte jetzt nicht mehr dran nehmen können. Trotzdem tut es mir natürlich immer leid, wenn ich...
Haben wir doch welche nicht sehe.
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Du wirst es morgen im Chat dann feststellen. Aber wir haben ja 2 Stunden lang Fragen beantwortet. Und hoffentlich konnten wir ein bisschen helfen, beziehungsweise ihr beide. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Passt auf euch gut, auf, ihr Lieben. Da draußen.
Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss. Alle bekommen. Alle bekommen.